Gästeliste Geisterbahn. Der Podcast.
Unpasito Valante Maria.
Oh, Nils, willkommen in Gästeliste Geisterbahn.
Uno pasita Santa Maria, un, dos, Hola. Tres, una paritata.
Das singen die meisten immer nur einfach so, una paritata, also man weiß nicht, was da gesagt wird, oder?
Ich verstehe immer, un, dos, tres, un pasito balante, Maria, un nee. Pasito balante.
Uno pasita Santa Maria, un, dos, uno pasita Santa Maria.
Was heißt denn una pasita?
Ja, irgendwie, pasita. Also wahrscheinlich heißt es, sage ich immer, eine pürierte Santa Maria.
Una parita Santa Maria.
Ey, Leute aus Spanien oder aus spanisch sprechenden Ländern, ist ja der größte Anteil der Welt ist Spanisch. Nee, ist Englisch oder Spanisch nee, sprechen?
Ich glaube, un pasidoble Santa Maria, es ist ja, ich glaube, ich habe es aus Versehen richtig, weil un pasidoble ist so ein Tanz. Dann bittet er sie zum Tanz.
Aha. Das ist natürlich ganz gefährliches Besserwissen-Gebiet, wo man es nicht tatsächlich eigentlich weiß, aber ja. Trotzdem in diesem Rahmen noch besser weiß,
meint Sachen spekulieren.
Das heißt spekulieren, genau. Was raschelt denn da immer? Bei euch raschelt immer irgendwas. Da war es wahrscheinlich wieder Süßigkeiten oder so.
Ich glaube, es ist mein Kopfhörermikro, das aber die Leute nicht hören.
Ja.
Aber ihr hört ja nur mein Kopfhörermikro.
Ja.
Und wenn das über meine gestellte Brust streift, dann kann es wohl für euch zu einem Raschel-Effekt kommen.
Ja. Bitte
kann
unterlassen
sein,
Sie
dass
die.
Es an meinem Mundschutz liegt, weil ich nehme die ganze Folge Mundschutz auf. Das ist mir lieber.
Es ist nicht, warum hast du es denn nicht so gesprochen dann so?
Ja, sorry, aber ich weiß gar nicht, wie das so läuft. Aber dann guck mal.
Du musst schon noch mal so reden, noch ein Coronavirus.
Leute, ihr wisst, dass ein Ballgag kein wirksamer Mundschutz ist.
Ein was?
Ein
Ach
Ballgag.
Ach so, die Dinge, okay. Ja.
Cool, hörst du das gerade an.
Sag schon ein bisschen was über dich, dass du das weißt, wie das heißt.
Na klar. Aber so hört sich das an, weil so ein Mundschutz ist nur aus Papier, das hört man doch gar nicht, wenn man den jetzt vor dem Mund hätte.
Da hat er wieder richtig spekuliert.
Ja. Herr, wie sieht's bei dir aus? Seid ihr schon in Quarantäne da unten?
Hier in der Nähe waren ja die allerersten Fälle Deutschlands.
Ja, eben.
Die sind aber alle wieder gesund. Deswegen alles gut, es geht. Ich war lustigerweise gerade noch im DM, um Katzenfutter zu kaufen und finde es so verrückt, dass wenn man reinkommt, ist direkt in so eine Station, wo man sich desinfizieren kann, so falls man einen Korb anfassen will oder sowas. Natürlich sind doch alle Desinfektionsmittel und sowas ausverkauft. Ich finde das alles so verrückt. Ich finde das so, also ich kann das, einerseits kann ich das verstehen, weil das ja schon für Alte und Leute mit Vorschäden, Krankheiten, dass das durchaus gefährlich werden kann. Aber ich finde es so krass, wie das so eine mega Panikwelle ausgesetzt. Also dieses Dings wurde eigentlich so als junger Mensch jetzt, also für uns ist das ja nicht sonderlich gefährlich so. Und ich finde das auf verschiedenen Ebenen so verrückt, weil ich denke dann immer so, ich glaube gefühlt keinen Tag, wo ich nicht denke, fuck ey, die Welt geht unter. Wir haben diesen Point of No Return bald und dann verbrennen wir alle und wenn wir das irgendwie noch hinkriegen durch irgendeine geile Erfindung, dann ist halt alles voller Plastik. Und jetzt kommt so eine Krankheit und auf einmal drehen alle komplett am Rad. Und das finde ich so verrückt irgendwie, dass das so ein. Und ich bin gespannt, wie das weitergeht, weil, also, das hört ja nicht auf, ne? Das, irgendwann werden das alle mal kurz gehabt haben. Aber ich finde es halt krass, dass jetzt halt alle so, also ich habe das ja selber gesehen, ich war neulich in der Apotheke und dann so zwei junge Leute, die eigentlich so, die einfach nur so hamsterkaufmäßig alles an Desinfektionsmitteln gekauft haben. Und dann denke ich mir so, krass, weil jetzt. Ja, Leute, die das halt wirklich brauchen, ne? die kriegen das halt in den nächsten Wochen und so dann nicht mehr, weil halt irgendwelche Idioten sich das wichtige Zeug bunkern. Das finde ich alles sehr verrückt.
Na, ich glaube, das ist relativ einfach erklärbar. Ich habe mir darüber auch Gedanken gemacht letzten Tage. Ich glaube, das ist einfach erklärbar mit so dem Grundegoismus der westlichen Welt. Ich tue mich da jetzt auch nicht ausschließen, so zu einem gewissen Teil. Also, dass man natürlich, das ist ja jetzt eine eminente Gefahr oder imminent danger, ich weiß nicht, ob es das auf Deutsch gibt, das Wort, für die eigene Gesundheit. Das heißt, wenn jetzt selbst Leute, die vielleicht eher wie du jetzt haben, die irgendwie generell aktiv sind irgendwie und gucken, dass irgendwie die Umwelt nicht komplett in den Arsch geht und zu versuchen, ihren Teil zu leisten, ist ja so, selbst solche Leute machen das ein bisschen, aber dann ist es ja nicht wirklich so, es ist ja so eine Gefahr, die noch so in ein paar Jahren kommt, so, oder es ist ja nicht so, man ist ja nicht persönlich betroffen, aber dieser Virus ist halt so, oh scheiße, ich kann mich anstecken, ich bin krank. Und ich glaube, das ist halt, ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht verblüffend, dass ich das jetzt hier erkläre. Ich glaube, das wissen irgendwie im Grunde genommen alle, aber
aber eminent klang gut.
Ja, genau, ich wollte so ein Wort noch einbinden. Aber nee, aber trotzdem, vielleicht, ja, vielleicht hat trotzdem noch nicht jeder diesen Gedanken gehabt, weil so kam, also so habe ich mir den Schluss gezogen. Und natürlich gibt es natürlich die ganzen Assis, die sind natürlich oben drauf, die gibt es ja immer. Oder irgendwie eher so, sagen wir mal, dumme Leute. Die sind dann, glaube ich, die halt irgendwie 50.000 Kilo Nudeln kaufen und alle Dosen Ravioli, weil die es nicht so ganz checken, glaube ich, was da los ist. Aber
ja, selbst das ist ja noch okay, wenn man so denkt, okay, es kann ja passieren, dass die Wirtschaft jetzt natürlich so ein bisschen Probleme bekommt, aber wir in Deutschland im Schlaraffenland werden immer eine Dose Ravioli irgendwo herbekommen.
Ja,
aber dann auch.
Ja. Ja. Ich meine auch die Extremen, also deswegen haben wir extra überzogen gesagt, 50.000 Kilo. Also es gibt ja wirklich Leute, die dann halt wirklich also so 30 Dosen Ravioli kaufen und so.
Die einfach nur so darauf gewartet haben, dass es endlich losgeht, dass sie endlich Prepper preppen können.
Es gibt auch so eine Sendung auf Netflix, die heißt übrigens Preppers, die kann ich jedem empfehlen. Da gibt's so, ich nehme mich zurück, warte. Die kann ich nicht jedem empfehlen, weil die ist eigentlich total scheiße. Aber ich habe die neulich durch Zufall entdeckt, weil Netflix hat jetzt nämlich auch so einen Rider Reality-TV, also jedenfalls habe ich den vorher noch nie wahrgenommen. Und da sind auch so RuPaul und so ein paar andere Sachen, wegen Love is Blind, glaube ich, kam ich da drauf. Und mittlerweile weiß jetzt Netflix, das ist so mein Ding. Na jedenfalls, dann habe ich das gesehen, Preppers. Und dann habe ich die erste Folge einfach mal angeguckt und ich wusste schon, okay, das ist so eine amerikanische, typische, so mit so einer geilen Aufsprecher, the doomday is coming, people are getting ready und so. Und dann, ich fand nur so witzig, die erste Familie war so ein Typ, die immer wieder alle zwei Minuten betont haben, it's not an obsession und sowas. Und während die Schnittbilder so zeigen, wie sie so lauter so Sachen so einpacken und so, es voll obsessiv ist und so einen kleinen Garten angebaut haben mit so Weizen und so Hühner quasi mästen und sowas. Ganz, ganz weird. Hier, Nils, wie stehst du zum Preppen? Bist du ein Prepper?
Ich bin Red Hot Chili Prepper.
Ah, ich denke auch für Nils sind die einzigen okayen Prepper die Leute, die so Couponing machen.
Couponing ist natürlich Hammer, aber was ich so schön fand, ist, dass zuletzt haben wir jetzt so ganz viele Leute gesagt und geschrieben, dass der Einzelhandel jetzt gerade durch dieses ganze Preppen mega aufblüht und so und sich die ganzen Supermärkte freuen und so. Und irgendwer hat dann geschrieben, ja, aber die kaufen halt alle das nächste halbe Jahr nicht ein. Und da habe ich gedacht, ja, ist da irgendwie auch was dran.
Ja, ich habe mir ja schon natürlich Aktien geholt vom Netto mit dem Hund. Sofort. Da habe ich natürlich sofort ganz blitzgescheit kombiniert. Ja, welche Leute kaufen, sind dann so Prepper? Glaubst du schon so? Ich glaube, da ist eine Demografie, die sich ganz gut überschneidet von Preppern oder tendenziellen Preppern und Leuten, die bei dem Hundenetto einkaufen.
Aber ich glaube, der Netto mit Hund ist auch der Markt, wo, wenn so komplette Endzeit ist, da kriegt man noch irgendwas.
Das glaube ich
auch. Und wenn es nur so eine Suppe mit einem Laserschwert dran ist oder so.
Ich glaube, Netto mit Hund ist sozusagen die Kakerlake unter den Supermärkten, weil der
überlebt
jeder,
immer,
der kann sich jeder Welt anpassen.
Genau. Schau mal, ich habe gerade, das finde ich eine geile Vorstellung. Ich habe gerade so eine Vorstellung vor, so dieses typische Doomsday, also in so einem Film, so Walking Dead mäßig, so alles total am Arsch, überall so, ich weiß nicht, so umgeworfene Einkaufswegen, über die Straße so weht,
Feuer,
so,
Rauch,
weht so Müll im Hintergrund, genau so brennende Mülltonnen, so ganz weit in der Ferne zu erkennen, so Zombies, die so machen. So, aber inmitten dem steht so ein ganz normaler Netto mit so Leuten, die da arbeiten. So, ja, machen Sie, kommen Sie rein, alles klar, das ist einfach ein ganz normaler Betrieb. Und dann auch die Zombies von der Kasse.
Scotty, dem Hund.
Wo man nicht so genau weiß, sind das jetzt Zombies oder nicht, was ja Simon Pegg damals in Shaun of the Dead ja gut gemacht hat, fand ich irgendwie. Dieses, wo man noch nicht ganz genau weiß, sind das Zombies oder sind das einfach nur Leute, die halt so ihrem Alltag jeden Tag das Gleiche machen. Also, war ein bisschen kritisch, aber okay, war gut.
Aber beim Netto mit Hund weiß man immer nie, sind das gerade Zombies oder ist das das Hack, das die da verkaufen?
Also richtig, bist du heute der Alleinunterhalter, Nils? Sitzt du an der Ecke mit deiner Gag-Kanone oder was?
Ja, Nils ist noch voll auf Karneval, ne? Du hast das noch voll in dir drin eigentlich.
Ich hab ein schönes Mini-Erlebnis gestern gehabt.
Hast du deinen Penis gesehen?
Ey,
sorry. Das auch das. Okay, wow, der war noch schlechter. Jetzt habe ich alle deine schlechten Gags.
Wie soll ich denn da mithalten, wenn ihr heute so heiß lauft?
Wir sind Deutschlands erster Live-Podcast, Herrn.
Das stimmt nicht. Und das weißt du auch.
Ja. Sorry, Nils. Go.
Mini-Erlebnis. Kam ich an einem Zebrastreifen vorbei und da kam gerade ein Junge aus der Schule, hatte seinen Rucksack auf. Er hatte eine Brille, hatte so eine praktische Frisur, hatte nur Tarnklamotten an, also damit wir so ein bisschen ihn einordnen können. Und er hat genießt, bevor er auf den Zebrastreifen gegangen ist. Dann ist er alleine über die Straße und auf der Mitte vom Zebrastreifen musste er nochmal niesen. Und dann hat er genießt und hat er so ganz laut, aber eigentlich nur für sich gerufen: Ach, scheiß Corona. Das fand ich mega witzig.
Das ist richtig gut. Das finde ich. Ich weiß genau, das finde ich auch sehr witzig. Hammer. Jetzt finde ich die Beschreibung sogar fast noch interessanter, wenn er jetzt noch mehr ins Detail geht, weil jetzt weiß ich genau, was für ein Typ das ist, glaube ich. Wie alt war der ungefähr?
Der war so 13, 14.
Okay, scheiß Corona. Ich wollte doch Fortnite spielen, Mann. Das finde ich gut. Ich hatte gestern auch ein Mini-Erlebnis. Und zwar war ich ich muss gerade eine neue Klobrille kaufen, was ich auch noch nie in meinem Leben gemacht habe. Ist auch so ein Novum für mich, eine Klobrille kaufen gehen. Und da bin ich in den Baumarkt gefahren und ich habe das auch auf Instagram schon, glaube ich, ein paar Mal gepostet, wenn ich im Baumarkt bin. Ich bin ja sehr fasziniert von der Klobrillenkultur. So was es da alles gibt, so mit so geilen 3D-Delfinen oder irgendwie so im Holz-Look und so oder coolen, crazy frechen Sprüchen auf dem Gurdeckel, cool, wo ich immer denke.
Cool sind auch die transparenten Klobrillen mit so Stacheldraht drin.
Ja, genau. Mein Favorite war gestern irgendwie so, da stand irgendwie so, every day a good deed, stand da drauf. Ich so, und das ist dein Scheißhaus, Alter. Okay, gut, jedenfalls war ich dann im Baumarkt. Es geht tatsächlich gar nicht um die Klobrillen, aber ihr habt jetzt auf jeden Fall meinen Aufhänger, jetzt könnt ihr die Motivation nachvollziehen, auch die Zuhörer, warum war ich denn im Baumarkt? So, und dann habe ich diese Klobrille gekauft, das ist eine Geschichte für sich, die hebe ich mir für ein andermal auf, allein das dieses Beratergespräch mit dem...
Das Verhandlungsgespräch, du hast doch an der Kasse, also diese Klobrille ist doch keine 20 Euro wert, sagen Sie doch mal selbst.
Ja, Stückro war zufällig da, dann habe ich einfach, bin ich in den Modus verfallen. Nee, ich hatte tatsächlich bei so einer, wie heißt Beraterin? Nee, also so eine Beratungsfrau da in dem Infostand bei TUM halt so, habe ich so ein paar Sachen gefragt, wo sie echt in den Augen gerollt hat, so im Sinne von, sag mal, sind Sie eigentlich komplett irgendwie zurückgeblieben oder sowas?
Weil, könnte ich die vielleicht mal testen?
Genau, nee, ich hatte die Kloschüssel schon so im Arm, unterm Arm und habe die dann so gefragt.
Schraubt man die oder klebt man die?
Ich hab die echt nicht sicher war. Erst habe ich gefragt. Warte. Ich muss selber so lachen. Meine erste Frage war: Entschuldigen Sie, sind die genormt? So im Sinne von, sind die alle gleich groß? Das ist so wie DIN A4, DIN A3, keine Ahnung, die sehen alle gleich groß aus, aber nachher passt es dann nicht. Und dann ist ja voll weird, eine Kloschüssel zurückbringen, ist so das Letzte, was du zurückbringen willst, oder? Ich meine, so ein bisschen. Das ist ein bisschen irgendwie ekelhaft. Aber meine zweite Frage war, hat sie gemeint, nee, die sind nicht genormt. Weißt du, ihre Antwort? Nee, die sind nicht genormt. Und dann habe ich gesagt, okay, das Risiko gehe ich ein, war mein Wortlaut. Und dann habe ich auch genannt, das ist auch geil, das mache ich immer, wenn ich unsicher bin. Da weiß ich immer selber bei mir, okay, ich bin unterbewusst unsicher gerade, dass ich die zweite Frage angekündigt habe mit, okay, zweite Frage. Hab dann so eine 2 auch nach oben gehalten. So.
Hast du dann noch irgendwann so statt deinem Mund so die Klobrille bewegt, als wäre die dein Mund, dass sie dann noch eine Frage für dich stellt.
Und dann das wäre mega, das wäre noch viel besser gewesen. Okay, zweite Frage. Und dann noch so gähnen. Müssen yeah, so aufhalten. Okay, das ist sehr gut.
Haben Sie heute schon was vor?
Ja, genau. Und dann sich auch nach links und rechts sehen. Hier ist aber schön, schöner Baumarkt. Ich gehe mal in den Keller und dann ist so runterdingsen. So dieses, mit der Rolltreppe runterfahren machen, so ganz langsam. Naja, jedenfalls, ich dann so, ja, zweite Frage, dann habe ich gefragt, ja, sind die eigentlich alle, brauche ich noch Sachen, um das zu befestigen oder ist es so auch genormt, also gibt es da irgendwie, ist das so Klemmverfahren oder wird das so rangesaugt mit so Saugdingern und die dann auch, dann hat sie mich wirklich so angeguckt im Sinne von so mal, Sie brauchen Sie Hilfe, so generell im Leben? Hat die gemeint, nee, das ist alles dabei und jetzt von unten schrauben, dann müsste von unten Gang gehen. Und ich bin mir sicher, ich habe keine Schrauben. Habe so gemeint, da sind keine Schrauben. Ja gut, jetzt habe ich zu Hause nachgeguckt, das stimmt, aber ich war mir zu dem Zeitpunkt sicher, dass es das nicht gibt. Na jedenfalls, jetzt habe ich ja doch das erzählt, aber ist auch okay. All good. Dann habe ich auf jeden Fall diese Cruise so gekauft und dann kam jetzt eigentlich mein Mini-Erlebnis, dann, da ist ja oft auch so ein Ding, das ist ja, ich weiß nicht, ob das überall so ist oder nur in Berlin, nee, ich glaube es überall, ne, dass so Baumärkte auch meistens dann so ein kleines, das ist ja so ein kleines eigenes Habitat, da gibt es dann immer so einen Bäcker auch irgendwie am Ausgang und dann noch so ein Pflanzenmarkt meistens und irgendwie noch so ein Poco-Domäne oder so ein Möbel XXL oder sowas irgendwie. So, die sich einen Parkplatz teilen und so ein Penny.
Die sind
so.
Oft beieinander, ja, absolut.
Ja. Aber der Bäcker ist fast immer da, ne, oder in der Imbissbude. Ja. Und dann in diesem Bäcker war ich und das war die unfreundlichste Bäckerfrau aller Zeiten, meiner Meinung nach. Weil die hat dann sowas gebracht, was mich echt, also ich bin viel zu dünnhäutig für die Welt, habe ich mir das Gefühl, weil ich kann dann echt gut gelaunt sein und sowas macht mich dann schlecht gelaunt, obwohl ich eigentlich mich dafür nicht interessieren müsste. Ich habe dann so das typische Gezeigen gemacht, so ja, ich hätte gern zwei von diesen Brötchen hier und so drauf gezeigt, so, na, sage ich immer dazu, ja, weil ich das nicht so ganz zuhört, welches Schild zu was gehört, und ich habe mir so, ja, ich weiß nicht genau, welche sind die da in der Mitte, und dann sagt die Orgel so richtig zurück, wo du schon weißt, die ist einfach frustriert im Leben und eigentlich sollte mich das gar nicht anstecken, ihre Laune, sagt die dann so, na, es steht alles dran. So, mit dem Ton. Das ist, da bist du doch schon, da bin ich schon draus so. Da steht alles dran. Und in dem Moment fühle ich schon, wie mich das schlecht gelaunt macht. Und ich will nicht so sein, aber es macht mich dann schlecht gelaunt. Und dann habe ich schon gemerkt, okay, alles gut, aber ich bin immerhin mittlerweile so, dass ich dann halt keinen Streit anfange oder irgendwie pampig zurückmache, weil ich einfach dann schon weiß, dann sagt mein Vorderhirn mir, ey, die Frau hat, glaube ich, andere Probleme. Das meint die ja nicht persönlich, sondern die ist einfach unfreundlich und die hat keinen Bock für ihren Job und das, okay, das ist ja ihr Problem eigentlich. Aber es steckt mich an. So, und die Geschichte ist eigentlich, dass dann aber ich das dann halt ignoriert habe und dann einfach ein bisschen, ja, ich war jetzt auch nicht mehr so super freundlich, ja, bezahlt habe. Steig ins Auto, fahr zurück und die ganze Fahrt war ich so, habe ich dann mein so ein imaginäres Gespräch geführt, was ich hätten sagen sollen. So richtig laut im Auto geredet und mir so richtig überlegt, so, ich hätte, oh Mann, da war ich richtig sauer, bin ich auf halber Strecke echt kurz davor gewesen zu sagen, ich fahr jetzt da zurück, ich sage, ich habe jetzt den perfekten Comeback gefunden, aber habe ich dann nicht gemacht. Aber ich habe wirklich das komplett abgeführt, also durchgeführt, dieses Gespräch in meinem Kopf so. Ich hätte irgendwie sagen sollen, irgendwie, ja, entschuldigen Sie mal, einfach so freundlich sagen, entschuldigen Sie mal, wenn Sie da keine Lust haben drauf, mich hier irgendwie zu bedienen, dann, weißt du, irgendwie sowas irgendwie. Aber das wäre ja auch scheiße gewesen und, naja, das fand ich irgendwie interessant an mir selbst gestern, dass ich das, dass ich wieder mich da hab verunsichern lassen von so random Leuten, ey, das nervt, aber, naja, sonst hätte ich jetzt keine Story gehabt.
War das der Baum in Kreuzberg oder was?
Nee, die Stockower Straße oben.
Ah ja.
Ja gut, scheiße jetzt. Ich will jetzt keine Leute denunzieren. Oh Gott. Vielleicht gibt es ja mehrere Arbeiter. Also es war auf jeden Fall nicht Arbeiter. Vor allem, das wären das so Ameisen.
Da werden mit Sicherheit mehr als eine Frau beim Bäcker arbeiten.
Ja, und selbst wenn, muss ich das trotzdem für dich dazu sagen, weil ich finde das irgendwie assi, da irgendwie, wenn man Reichweite hat, dann so Leute zu denunzieren. Das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Vielleicht hatte ich auch einen scheiß Tag gehabt und so. Und das war ja auch nicht schlimm. Aber es ging ja nur darum, dass so generell mich so Leute echt dann so viel zu leicht triggern. Aber da bin ich wahrscheinlich nicht der Einzige.
Ja, Leute, geht da hin und sagt dir, dass das nicht okay ist.
Die Gästeliste Nators, geht da hin.
Mach ein cooles Video dabei und schickt uns das mit Hashtag so geht man nicht mit Donny um.
Ja, genau, auf TikTok jetzt sind wir jetzt auch vertreten. Mach den Donny Dance.
Schickt uns das bei, hier, wie heißt das, wo man Geld zahlen muss? Patreon.
Patreon oder bei OnlyFans.
OnlyFans.
Na, das ist ja irgendwie die neue Plattform aus Amerika oder was es gibt, sie gibt es schon länger, wo eigentlich, ich glaube, also ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube ungefähr, dass das Konzept ist, dass du halt quasi als jemand mit eine Person des öffentlichen Lebens da so einen Account anlegen kann und dann kannst du quasi für verschiedene Sachen einstellen, so während das Fans dir sozusagen persönlich eine Grußbotschaft bekommen oder ein Bild oder sowas oder halt irgendwie, und dann kannst du halt so selber einstellen, wie viel Geld das dann kosten soll für die Fans. Und ich glaube, ich will jetzt auf keinen Fall auf die Füße treten, so wie ich es mitbekommen habe, wurde das so ein bisschen schnell zu so einer Plattform, wo halt relativ viele Frauen so aus dem Erwachsenenbereich dann sozusagen ihre Fans dann im Endeffekt halt so Nudes geschickt haben für halt irgendwie Summe Geld. Und die haben dann auch relativ schnell recht auf super viel Geld damit gemacht und so, was ja auch okay ist, sollen sie ja machen. Aber ich glaube, das ist OnlyFans ungefähr in a nutshell.
Ich finde das bei Cameo ist ja auch so eine Seite. Finde ich das immer total interessant zu gucken, wenn man so vorher schätzt, okay, wie prominent ist er noch, wie viel wird er ungefähr verlangen? Das mache ich mal total gerne.
Ich glaube, OnlyFans ist jetzt die deutsche Version davon, ne, oder?
Nee, das ist amerikanisch, ganz sicher, das weiß ich. Das haben,
es gibt jetzt auch so eine deutsche, es gibt es auch mit Deutschen, gibt es auch so mit dem Jotta und so.
Only Assis.
Wird jetzt nach Promis unter Palmen bestimmt wieder teurer.
Promis? Was ist das jetzt wieder für ein neues Endeavor? Promis unter Palmen, ist das neue Ding oder was?
Das ist eine neue Sat.1 Show.
Aha.
Und da ist der Jota auch dabei.
Da fand ich schön, dass du gesagt hast, zugegeben hast, dass du dir dein Jota-Fandom selbst nicht so richtig erklären kannst.
Na.
Aber ist halt so. Ne?
Ist halt so.
Aber ist es nicht mittlerweile, Nils, bei dir schon so, es gibt ja manchmal dann diesen Turning Point, wo du dann gar nicht mehr unterscheiden kannst, warte mal, bin ich eigentlich jetzt noch ironisch Fan oder bin ich eigentlich wirklich Fan? Ich habe das jetzt bei Harald Glöckler, ich bin jetzt wirklich Fan von dem.
Ich finde ihn einfach ja, cool. Ich glaube, man sollte sowieso nicht ironisch Fan von irgendwas sein. Ja. Ich glaube, das haben wir in den 90ern
das ist out, gemacht. Ne? Ja, nee, oder ja, nicht mal 2000er auch gab es noch voll.
Da dann alle so Dolly Buster-Fan und ja. So, und aber okay und so. Ich finde, man muss schon Fan sein, aber beim Jota war es erst so eine Obsession, weil ich den mir so online angeguckt habe und gedacht habe, was für ein Otto. Und dann habe ich aber mitbekommen, wie er eine neue Freundin gefunden hat und wie er so frustriert war. Und jetzt ist er irgendwie so ein lieber Begleiter geworden.
Das war deine kleine Soap, deine eigene kleine Soap, genau. Soap für dich, ja.
Genau, absolut. Der hat jetzt ungefähr 2 Wochen lang versucht, den perfekten Papierflieger zu basteln. oder vielleicht sogar 3 Wochen. Jeden Tag mit seiner Freundin stand er bei sich am Fenster. Der hat ja eine Wohnung mit so einem sehr schönen Blick über über Malibu Beach irgendwie.
Ja.
Und dann hat er jeden Tag mit ihr Papierflieger aus dem Fenster geworfen und immer versucht, die über so einen Weg zu werfen. Und sie hat es beim ersten Mal geschafft und er hat es dann 1000 Mal, und die Papierflieger von dem haben immer umgedreht und sind immer gegen die Häuserwand geflogen oder irgendwo anders hin, nur nie geradeaus. Und jetzt hat er es vor kurzem, nach 2-3 Wochen hat er es dann geschafft, den einen Flieger zu bauen, der wirklich pfeilschnell geradeaus geflogen ist.
Ist aber
da waren
süß.
Wir alle sehr froh, dass das jetzt endlich vorbei ist.
Hast das du eigentlich aus der Jota-Bibel schon irgendwas für dich so im Leben aufgenommen?
Ich habe ja nur The American Dream. Ich habe ja die Jota-Bibel nicht. Ich habe ja nur The American Dream. Mhm. Und da habe ich natürlich sehr viel von mitgenommen.
Was denn?
Also zum Beispiel, wie ich mein Leben leben muss. dass ich mich nicht einschüchtern lassen soll.
Okay.
Ja, dass ich mich nicht einschüchtern lassen soll, wenn so LA-Gangster irgendwie mir sagen, wie ich mein Leben zu leben habe. Mhm. Dass ich aufpassen muss, wenn ich einen Bodyguard engagiere und so, dass da auch alles cool ist und so. Also da habe ich sehr viel mitnehmen können. So
worauf muss man achten, wenn man einen Bodyguard engagiert?
Ja, dass man dem vertraut.
Okay. So. Ja, das macht Sinn.
Also so, dass der Muskel hat oder groß ist, und so ist nicht so wichtig erstmal. Also,
Nee.
Vertrauen ist auch wichtig, ja.
Ich habe hier auch jetzt vor kurzem einen Bodyguard aus dem Kindergarten akkreditiert. Der steht jetzt jeden Tag bei mir vor der Tür in so einem Anzug, der ihm leider noch zu groß ist, aber da wächst er rein.
Bei der Klobrillen-Story gerade musst du dran denken, dass neulich eine Goodbye-Deutschland-Folge kam. Da ist so ein Pärchen nach Kolumbien ausgegangen. Ich glaube, es war Kolumbien. Aber in so sehr ländlichen Bereich von Kolumbien wollten da irgendwie so ein Hostel aufmachen. Und der Typ, der ist schon nach 2 Tagen, war glaube ich schon komplett fertig und immer am Ausrasten. Da war nämlich auch das Thema, dass sie dann Klobrillen brauchten. Und die waren nicht so gut wie die in Deutschland. Da hat er gesagt, wenn ich in Deutschland in den Baumarkt gehe, da gibt es 50 Klobrillen, hier nur eine. Die sind doch sofort kaputt. Das fand ich sehr schön, dass er sich richtig, hat ihn richtig fertig gemacht, dass es nicht genug Klobrillen gibt. Und da habe ich gedacht, das ist vielleicht so ein Anzeichen dafür, dass es eventuell nicht so gut klappen könnte, was du vorhast.
Naja. Ich möchte übrigens anmerken, gerade für die Zuhörer, weil es mir gerade selber auch auffällt, dass immer wenn Herm redet, wir sind gerade remote hier, also jeder bei sich zu Hause am Rechner und nehmen auf, und dass ich immer das, warum hast du denn Jens Spahn als Anzeigenbild?
Ich habe lustigerweise heute auf Harald
Lesch. Ich sehe immer Harald Lesch.
Ich stelle das jedes Mal für euer Entertainment um, mein Anzeigenbild, und eigentlich habe ich gerade Harald Lesch eingestellt.
Ich sehe auch Harald Lesch.
Ich sehe Jens Spahn. Warum? Nee, bin ich das? Warte mal, das ist mein Bild.
Ich habe letztes Mal Jens Spahn gemacht.
Ah, das hat sich nicht abgedatet bei mir. Okay.
Du hast ein Bild, was wir öffentlich nicht sagen können, weil dann würden wir jemanden denunzieren.
Okay, gut, ich muss einfach kurz gucken, was es ist.
Also bei mir steht hier nur Do, wenn Donny spricht.
Achso, ich weiß, wen ich habe. Okay, das bleibt ein Insider, ja. Sorry, das ist, ey, Leute da draußen, das ist Backstage-Gossip, ja. Das ist natürlich, TMZ weiß das nicht mal.
Ja, apropos Backstage-Gossip, Nilsi, hast du noch geile Karneval-Stories?
Oh ja. Was ging denn ab? Wie hast du es durchgehalten? Du hast keine Trommelgruppen-Stories gemacht, bin ich echt enttäuscht von dir.
Ich war noch diesmal nicht so viele Trommelgruppen unterwegs, weil der Geisterzug diesmal eine Woche vorher stattgefunden hat.
Was ist der nochmal?
Der Geisterzug ist so der alternative Karneval. Der hat sich vor Jahren mal so gebildet, weil halt die Leute nicht immer nur diesen organisierten Karneval wollten, aber trotzdem einen Straßenzug haben wollten. Und deswegen hat sich der Geisterzug gebildet. Die sind dann meistens auch so durch Ehrenfeld gelaufen oder so, wo es halt auch eine große alternative Szene gibt. Und die bestanden im Grunde genommen nur aus Trommelgruppen.
Okay.
Und wenn die gelaufen sind, das war glaube ich immer samstags, dann waren danach die Trommelgruppen in der ganzen Stadt, waren überall Trommelgruppen. Mhm. Und dieses Jahr haben sie aber den Geisterzug eine Woche vorverlegt, Weil er dann da, glaube ich, irgendwie so als Klimademo laufen sollte. Hat auch, wie ich gehört habe, gar nicht funktioniert, weil früher hatte der Geisterzug irgendwie 50.000, 60.000 Leute gezogen und jetzt waren da irgendwie 1.000 Leute oder so. Also alle irgendwie so, hä, wieso läuft der jetzt? Was ist hier los? Und so, das hat offensichtlich überhaupt nicht hingehauen. Aber sei es drum, das hat dafür gesorgt, dass die Trommelgruppendichte etwas geringer war als die Jahre zuvor. Am Donnerstag zumindest, vormittags waren noch gar keine. Ich habe aber dann gehört, weil der Freund von Susi, bei der ich ja immer in Köln schlafe, wenn Karneval ist.
Die eine super Wohnung hat, übrigens.
Total. Und der ist zu Hause geblieben, sind ja direkt da an der Ergestein-Torburg. Ja, genau. Und der hat erzählt, dass noch ein paar Trommelgruppen gekommen wären. Die haben sich dann immer in die Eigelstein-Torburg gestellt, weil das so schön heilt.
Ja.
Und da sind immer nach 3 Minuten die Bullen gekommen und haben die verscheucht, weil es so laut ist, weil die das nicht dürfen.
Aber woher weiß man im Karneval, welche Polizisten sind und welche nicht?
Ja, da muss man einfach so einem gesunden Instinkt
vertrauen. Das ist vertrauen. So ein Gefühl, ja. Ist ein Gefühl.
Und deswegen haben dann wohl mehrere auch draußen gespielt, aber dann hat es geregnet und dann wollten sie nicht draußen stehen und so. Deswegen war es etwas trommelgruppenärmer als sonst. Aber ich schätze mal, nächstes Jahr wird auch wieder der Geisterzug in den Karneval gelegt und dann geht der ganze Driss wieder von vorne los.
Trommelgruppenarm. Schönes Wort.
Es war eine okaye Session. Es war irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, war ein bisschen mau alles.
Warum? Woran machst du das fest? So generelle Stimmung, weil Herr meinte ja auch am Anfang dieser Folge so ein bisschen diese Untergangsstimmung. Meinst du, das kommt dann auch davon so ein bisschen, dass generell irgendwie die Welt gerade so ein bisschen scheiße ist?
Na klar, absolut. Das macht natürlich auch vor dem Karneval nicht halt. Und
da war ja auch direkt kurz davor diese Hanau-Sache, ne? Deswegen.
Genau, ja, genau. Und das hat irgendwie... da lässt sich dann nicht so unbeschwert feiern, wie man das vielleicht eigentlich möchte. Also man kann das mal für einen Tag dann vielleicht vergessen und wegtrinken sozusagen, aber der Kater ist dann doppelt so ätzend am nächsten Tag und so. Deswegen war es dieses Jahr, war es irgendwie ein bisschen, auch so diese Corona-Sache kam ja dann irgendwie auch da in den Karneval rein und so. Es war irgendwie alles ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen, es gab ja auch Leute, die gesagt haben, man hätte den Rosenmontagszug absagen sollen, gerade wegen Hanau, finde ich auch nicht so verkehrt. Das gab es mal vor vielen Jahren, 91 wurde ein einziges Mal der Rosenmontagszug abgesagt, wegen dem Golfkrieg. Und dann haben ein paar Kabarettisten aus Köln trotzdem einen Zug gemacht und einen Wagen gemacht, der sich aber halt kritisch mit der Situation auseinandergesetzt hat, aber gleichzeitig auch so ein bisschen karnevalistisch war, aber eben nicht so organisiert karnevalistisch. Und das war ein wahnsinnig tolles Karneval. Da reden alle, die damals trotzdem zum Zug gegangen sind, heute noch drüber, was da für eine tolle Stimmung war und was für eine tolle Gemeinschaft und so. Und das sowas Ähnliches hätte man sich dieses Jahr natürlich auch gewünscht, aber das ist einfach dann, es wird dann irgendwann so groß und dann sind da so viele Entscheidungsinstanzen, da kann sich dann keiner durchringen, mal ein ordentliches Zeichen zu setzen. Ganz schlimm war dieses Jahr auch die WDR-Übertragung vom Zug, das war auch so ätzend.
Da habe ich ganz kurz reingeschaut, also das fand ich richtig schlimm.
Ich kriege das ja alles immer nicht mit, wie die Leute sich da verhalten. Ich bin ja auf der Tribüne da oben, deswegen fühle ich mich nicht ganz wohl.
Ja, da habe ich ja eine kritische Story.
Ich kriege das Fußvolk da nicht mit, ich kriege ja die guten Kamelle oben, weißt
du. Da habe ich eine kritische Story auf Instagram gegen die Tribüne gemacht.
Das soll jetzt aber, das klang jetzt gehässiger, als ich es meinte eigentlich. Ich fand das irgendwie eher süß. Ich habe mir das auch angeguckt bei dir, weil ich finde das natürlich süß, weil ich ja überhaupt nichts mit Karneval zu tun habe. Und ich finde das immer bei dir so süß, dass das halt keine Ironie ist, sondern dass das halt wirklich so, das ist halt wirklich ein wichtiges Thema bei dir im Leben und nicht nur halt eine Woche saufen, sondern das ist halt der Kölner in dir und das ist natürlich sehr viel Stadtgeschehen, dreht sich ja auch um und mit dem Karneval. Und das finde ich immer ganz geil, was das für eine eigene Welt ist, dass es so richtig politisch ist und die Tribünen, die da oben und die nehmen uns die Plätze weg an der Straße, das finde ich ganz interessant.
Ja, was ich ganz schlimm fand bei der WDR-Übertragung zum Beispiel ist, als der Zug dann losging, wurde dann quasi schnell ein Wagen für Hanau gemacht und unser Herz für Hanau und dann so der Dom, der dann so weint und so ein Herz hält und da stand dann irgendwie drauf, unser Herz schlägt für Hanau oder irgendwie so. Und der lief als erster Wagen oder fuhr als erster Wagen am Rosenmontagszug und dann hat Guido Kanz kommentiert ja mit Vicky Junggeburt, so einer kölschen Karnevalslegende zusammen, den Zug immer aus einer Sprecherkabine und dann kam der erste Wagen, hat Guido Kanz gesagt, ja, und deswegen ist auch uns ganz wichtig, hier nochmal ein Zeichen zu setzen, zu sagen, wir sind ganz klar gegen Rechtsextremismus und natürlich auch gegen Linksextremismus. Und du denkst, oh Mann, ey, du hast nichts gelernt, dass du reflexhaft das wieder dazu sagst, bei dem Wagen auch noch, der dich krass gegen einen rechtsextremistischen Terroranschlag stellt, auch nochmal zu betonen, wie sehr du gegen Linksextremismus bist, ist so, da habe ich richtig Wut bekommen. Und so ist halt, das war halt dieses Jahr irgendwie so. Aber was schön war, ich war ja noch in der
Darf ich mal dazu eine Frage stellen, kurz?
Ja.
Ich gehe jetzt mal auf dünnes Eis, aber vielleicht fragt sich das der eine oder andere auch. Ich frage jetzt einfach mal vorsichtig, nur der Sicherheit halber nach, warum denn jetzt genau dass es so schlimm ist, weil ist nicht Linksextremismus tatsächlich auch, ja, ist auch nicht gut, oder nicht? Also jeder
ja, vom aber, also
jetzt mal,
ja,
ich frage jetzt extra naiv und bin, ich bin natürlich nicht auf der Seite von Guido Kanz, aber ich manchmal bin ich, merke ich so, dass ich so, solche Fragen nicht stelle, weil ich Angst habe davor, dass man als dumm dann dargestellt wird. Aber ich frage es jetzt einfach. Mein Gehirn hat mir gesagt, frag doch mal nach, weil sonst hätte ich jetzt ignoriert.
Hanau war ein rechtsextremistischer Anschlag.
Ja.
Und wenn der sozusagen angesprochen wird, muss man ja nicht reflexhaft dazu sagen, dass man auch Linksextremisten verurteilt, weil darum geht es hier halt gerade gar nicht.
Okay.
Es ist hier nichts Linksextremistisches passiert. Es ist in Deutschland lange kein linksextremistischer Anschlag mehr passiert, bei dem Menschen ums Leben gekommen sind. Ungefähr, was haben wir jetzt, 2020, also weiß ich nicht, 30, 40 Jahre oder so ist das nicht mehr passiert. Aber in der Zeit sind extrem viele Leute von Rechtsextremisten getötet worden. Mhm. Und deswegen, wenn man dann aber, wenn aber ein rechtsextremistischer Anschlag passiert und man sagt, wir sind gegen Rechtsextremismus, aber auch gegen Linksextremismus, dann setzt man das gleich. Und das ist halt,
okay,
das kommt aus einer konservativen Ecke, aber das ist halt falsch. Und das ist halt dieses Hufeisen, das immer alles
macht,
so richtig
macht für mich Sinn und jetzt habe ich verstanden. Aber ich wollte es trotzdem mal gefragt haben. Ja, stimmt, okay.
Ja, na klar. Ich finde das auch so krass, dass das immer wieder, also dass jetzt da wirklich konzentriert so viele Sachen passiert sind in letzter Zeit, ne? Und auch wo man schon denkt, krass, es werden andauernd irgendwelche Netzwerke aufgedeckt und bis hin zur Polizei, Bundeswehr und so, wo da schon die überhaupt, wo man denkt, okay, wo sind die Reaktionen dazu? Und dann jetzt auch das mit Halle, mit dem Walter Lübcke, dann mit der Sache Hanau und dann, dass trotzdem immer noch diese Scheiße kommt, die aber Linksextremismus ist ja genauso schlimm. Ich denke, wer fragt denn da jetzt gerade danach? So, ne? Also
ja,
was ist denn?
Es stimmt, es ist ja wie wenn man sagt, sozusagen, Autoabgase sind scheiße und einer sagt dann, ja, aber hier Kraftwerkabgase sind auch scheiße. So was? Oder
genau.
So im Sinne
ja, genau,
von
genau.
Das macht einige ja nicht irgendwie,
scheiße,
man sollte das nicht relativieren, meinst du sozusagen? So
genau.
Generelle
ja, genau.
Sachen, die schlecht sind, sollte man vielleicht nicht relativieren. Vielleicht kann man das so zusammenfassen oder so.
Whataboutism.
Ja, es ist halt about
das ist Whataboutism, tatsächlich?
Ja.
Heute ist die Donny lernt die Welt-Folge. Ja. ich beschäftige mich die meiste Zeit irgendwie mit Unterhaltung und Comedy-Sachen, deswegen gebe ich auch echt zu, das ist auch echt banausig von mir, dass ich lese nicht oft genug, ich lese nicht so oft, wie ich sollte, sozusagen journalistisch, sagen wir mal, hochwertige Artikel von irgendwelchen Anbietern, wo ich jetzt davon ausgehe, die sind mehr oder weniger unparteiisch, obwohl ich jetzt auch am Rande mitbekomme, das gibt's auch seltener, aber ihr wisst, was ich meine, ich sollte eigentlich mich mehr mit solchen Sachen beschäftigen, mache ich aber irgendwie nicht. Ja. Vogelstrauß bin ich da so ein bisschen. Naja, aber kein gutes Beispiel. Nein, also Leute, macht's mir nicht nach.
War auf jeden Fall dann ist irgendwie Susi auch noch krank geworden gegen Ende des Karnevals. Also es war alles in allem, war es irgendwie eine durchwachsene. Mir ist auch mein Kostüm irgendwann auf den Keks gegangen nach ein paar Tagen.
Welches denn? Was hast du nochmal?
Ich bin ja dieses Jahr gegangen als Liberace,
ja,
der große Pianist oder Liberace, wie mein Vater immer gesagt hat. Mhm. Mein Gott, es gibt halt auch mal, ich meine, das Schöne ist, der Karneval ist ja jedes Jahr. Und dann kann da auch mal eine Session nicht so aufregend oder toll sein oder ein bisschen ruhiger sein oder so. Dann ist ja nächstes Jahr ist ja die nächste.
Ja.
Ich fand das, du hast uns ja immer so sehr immer nur punktuell mal Updates geschickt von dir und einmal habe ich mir ein bisschen Sorgen gemacht, weil dann schriebst du so, ja, wir sind jetzt irgendwie jemand in ein Taxi gestiegen, fahren jetzt da und dahin. Das ist aber eigentlich kein Taxi, wir sind einfach nur eingestiegen, der fährt uns da jetzt hin und dann hast du dich ungefähr 15 Stunden lang nicht mehr gemeldet.
Ja, das war tatsächlich eine meiner Lieblingsgeschichten. Ich bin mit Susi und unserem Freund Olaf, der als Beethoven gegangen ist, sind wir erst noch was essen gegangen, weil es war Donnerstag, also Weiberfastnacht und wir waren schon den halben Tag in der Kneipe und dann braucht man zwischendurch eine kleine Stärkung und wollten dann nach Ehrenfeld weiter, in die hängenden Gärten von Ehrenfeld. Und dann sind wir erst ein Pizzaessen gegangen, dann standen wir am Eberplatz und haben versucht, ein Taxi zu kriegen. Standen erst im Taxistand, da kam nichts und dann haben wir uns vorne in die Straße gestellt und es war wirklich silvestermäßig. Es war kein Taxi in der Stadt unterwegs. Und wir stehen da und warten und warten und warten am Straßenrand und plötzlich hält ein Typ in so einem Ford Fiesta, den da, wo irgendwie die Rückbank gerade gesaugt hat, und sagt, braucht ihr ein Taxi? Wir so, ja. Ja, kommt, steig ein. Wir so, ja, okay. Und dann sind wir einfach bei dem eingestiegen. Und dann hat er gesagt, wir müssen da hin. Dann haben wir gesagt, ja, hier, Ehrenfeld, Vogelsanger. Und er so, ja, alles klar. Und dann ist er losgefahren und war dann halt ab dem Moment einfach plötzlich unser Taxi. Offensichtlich. Also ein privater Taxifuchs.
Aber kein und Uber oder so.
Nee, auch kein Uber, gar nichts. Also einfach ein Typ, der gesagt hat, komm, ich mache jetzt einfach mal ein paar Euro und greif mal hier die Jecken vom Straßenrand ab. Und dann sind wir mit dem gefahren, mit dem nach Ehrenfeld gefahren. Und dann hat das irgendwie 15 Euro gekostet, was echt okay ist. Also was wirklich auch mit dem Taxi genauso viel ähnlich gekostet hätte für die Strecke. War völlig in Ordnung, keine Abzocke und so. Und dann war was lustig, weil Olaf saß vorne, ich bin dann hinten ausgestiegen mit Susi und dann habe ich aber noch gehört, im Aussteigen, wie Olaf zu dem Typen sagt, kannst du mir eine Quittung machen? Und der Typ so, Nee, ich kann dir keine Quittung machen. Das fand ich wahnsinnig lustig, so einen Typen nach einer Quittung zu fragen.
Was ist denn in letzter Zeit mit deinem Radargehör los? Der Typ mit dem Coronavirus und das, dass du überall so alles so hörst. Ja, so. Super, super Gehör entwickelt. Finde ich gut.
Ach so, ja.
Nee, das war kurz in meinem Kopf nur lustig, so im Sinne für so eine unnötige Superkraft jetzt einfach mal entwickelt. Vergiss es. Egal.
Es war sehr, sehr lustig, vor allem dann zwei Tage später oder so, als wir abends essen waren, Urlaub nochmal darauf angesprochen und er konnte sich nicht mehr daran erinnern. Also er war dann auch tatsächlich relativ betrunken. Aber ich habe den halben Tag noch darüber gelacht.
Aber meint er das als Gag oder meint er das, hat er wirklich...
Nee, der meinte das ernst. Ich glaube, es ist für ihn ein Reflex bei Taxifahrten, sich immer eine Quittung geben zu lassen. Und da hat er dann nicht mehr drüber nachgedacht, dass er gerade vielleicht nicht in einem Taxi oder nicht in einem offiziellen Taxi sitzt.
Ich hatte das übrigens, apropos Kölner Taxifahrer, als ich neulich in Köln, das war genau das Wochenende, wo Hashtag Sabine war, dieser Sturm, ne? Wir erinnern uns, vor ein paar Wochen, der irgendwie halb Deutschland lahmgelegt hat, vor allem mit den Zügen, ne? Mhm. Und da musste ich an dem Tag zurückfahren. Und also genau an diesem Sonntag war das, glaube ich, wo dann der Sturm sozusagen angekündigt war, der alles lahmlegen wird. Und dann kennst du ja die Leute, ähnlich wie unsere Prepper heute, waren natürlich an dem Tag alle Allmanns und alle Allmann-Annetten waren natürlich schon morgens um 5 Uhr am Bahnsteig, um ja auch irgendwie einen Zug zu bekommen. Und ich habe damit so ein bisschen gerechnet, habe aber so ein bisschen spekuliert auf, warte mal, ich gehe nicht komplett früh, ich gehe aber auch nicht zu spät, sondern ich habe so ein bisschen spekuliert, wenn ich so einen Zug um 12 rum oder 1 nehme, glaube ich, habe ich eine gute Chance, mit tatsächlich einem der letzten Züge sozusagen zu fahren. Mhm. Und es war dann tatsächlich auch so, ohne Witz, es war so ein richtiger Win für mich. Ich bin wirklich, und das hat der Zugführer, weiß ich nicht, wie das heißt, hat tatsächlich bei der Einfahrt in Berlin dann gesagt, herzlichen Glückwunsch, wir sind heute der letzte Zug, der noch fährt, gefahren ist. Boah. Und das war so ein geiles Gefühl. Aber wegen Taxifahrern ging es eigentlich darum, also da, nur das mal am Rande, ich hatte da echt so einen richtigen Winter. Mein Bauchgefühl und ein bisschen Taktik, ein bisschen spekulieren, wie sich Leute verhalten, hat sich tatsächlich ausgezahlt. Ich hatte auch einen Sitz und zwar alles cool, war ein bisschen voll, aber es ging. So, aber die Fahrt zum Bahnhof war ganz geil. Der Taxifahrer, da hat man echt gemerkt, habe ich sofort gemerkt, der war super unangenehm, der hat das richtig spekuliert auf so Sabine, so ein bisschen so, hat mich gesagt, ja, heute Zug und so, ne, ich so, ja, ich hoffe einfach drauf, ja, sieht nicht gut aus, aber, und dann ich so, ja, okay, aber der hat es immer wieder betont mit dem Sturm, dass es bei mir knapp wird, also er war so negativ, ich so, keine Ahnung, und danach kommt so ganz nonchalant und sagt er dann so, ja, Sie wissen ja, ne, wenn hier die Bahn, ne, wenn Sie ein Zugticket haben und die das nicht gewährleisten können, dann können Sie ja auf ein Taxi umsteigen, ne? Das zahlt ja die Bahn dann, ne? Und dann habe ich so gemerkt, oho, daher weht der Wind. Und dann war ich so ein bisschen so, ja, also ich wäre auf keinen Fall im Taxi gefahren. Es war ja eh so ein Dreh, hätte ich dann wahrscheinlich von der Produktionsfirma einfach noch ein Hotel bekommen für 1-2 Nächte und dann wäre ich halt einen anderen Tag gefahren. Also ich war jetzt nicht in Panik. Aber ich habe voll gemerkt, wie wichtig dem das ist. Und dann wollte er mir so richtig aufdringlich noch seine Karte am Ende aufdrücken. Der hat nämlich so ein Van, muss ich dazu sagen, so ein Van-Taxi. Dann so gemeint, so, ja, falls Sie trotzdem irgendwie mitbekommen, dass Leute noch ein Taxi suchen, hier, geben Sie mal meine Karte weiter und sowas. Keine Ahnung, das ist jetzt keine funny Story, aber ich fand es ein bisschen interessant, dass es irgendwie tatsächlich, dass er so drauf gegeiert hat, so im Sinne von, dass man so jetzt die Not so Leute nutzen kann, um dann irgendwie für 1200 Euro nach Berlin zu fahren mit dem Taxi. Fand ich irgendwie interessant, aber es ist wohl ein Ding.
Ja, was kostet ein Taxi von,
wo hat er mir das gesagt, ja, 1200 Euro.
Von wo
von Köln nach Berlin.
Ah ja, Köln, Berlin, 1200.
Ungefähr. Ja, ich weiß, ich hoffe, du hast jetzt nicht deinen Taxirechner da und tust jetzt hier nochmal durch die. Nee. Aber,
ich frag mich das gerade wirklich. Was kostet ein Taxi nach Paris? Es gibt ja dieses berühmte Lied von, wie hieß der nochmal? Felix Deluxe natürlich.
Es kommt drauf an, von wo?
Michi Reinke. Von wo? Sagen wir mal von Berlin. Was kostet ein Taxi von Berlin nach Paris?
Ich sag jetzt einfach mal, da macht man wahrscheinlich dann einen Pauschalpreis aus.
Ja,
würde ich auch. Ich sag mal 3000 Euro kriegst du hin.
Echt? Also es ist nochmal genauso lang quasi wie Köln-Berlin. Ja, es haut wahrscheinlich sogar ungefähr hin.
Ich mache gerade den Taxirechner.
Der muss ja auch zurückfahren wieder, das ist ja das Ding. Ne? Ich bin schlau, ne?
Ich ja nichts für.
Muss
er halt eine Rückfahrt mitnehmen.
Ich tippe mir auch gerade so ein bisschen auf den Kopf, weißt du, an die Schläfe, während ich das sagst. Der muss ja auch zurückfahren, weißt du?
Ich fände das geil, wenn so ein Berliner Taxifahrer fährt mit dir so nach Paris und denkt so, ja, muss ich jetzt wieder finanzieren die Rückfahrt und dann mit seinem Berliner Taxi durch Paris fährt und so Fahrgäste mitnimmt und so. Du bist nicht zufällig nach Berlin? Achso, ne, ja, okay, Champs-Élysées, alles klar.
Also ich habe jetzt hier Taxirechner gemacht, ne? Taxipreis, also von Berlin, Friedrichstraße nach Paris, circa 1050 Kilometer, Fahrzeit circa 604 Minuten, Taxipreis tagüber, circa 1840 Euro.
Hä, das geht ja tatsächlich. Also okay, also es klingt, als wären wir jetzt voll reich. Oh, das geht ja noch. Das könnte mir heute mit doch ja mal gönnen, ne?
Nö, aber es ist ja so, aber es wäre so, sagt das wär so vergleichbar mit so einem First-Class-Flug oder vielleicht Business, ne, First-Class eigentlich nicht. Ist ja eigentlich auch ein gemütliches, so ein Taxi hinten drin.
Ja, und zu dritt aber, dann, ne? Bist ja nur noch durch drei. Das sind ja dann nur noch rund 50 Euro
pro Person. 600.
Ja, aber stell dir mal vor, dann hast du so einen sehr geschwätzigen Berliner Taxifahrer. Ja, ich bin ja schon ein paar Mal in Paris gewesen. Da weißt du schon, oh Gott, jetzt geht's los. Jetzt muss ich wieder 6 Stunden seine Anekdoten. Naja, die Leute kotzen ja alles voll, wa? Ich meine, was ich schon weggeputzt habe morgens, war gerade wenn ich zum Berghain fahre, das geht ja nicht. Aber was ist denn mit den Leuten los? Ich verstehe das ja nicht. Oh, sei ruhig, bitte. Lass mich einfach in Ruhe. Ich hatte neulich auch so einen ganz unangenehmen Uber-Fahrer, das war der unangenehmste Uber-Fahrer, den ich je hatte, der hat darauf bestanden erstmal, dass ich vorne einsteige und ich will jetzt echt nicht tun, als wäre ich so ekelhaft dekadent, sondern ich fühle mich einfach wohler, wenn ich hinten einsteige, ich finde es weird, vorne zu sitzen neben jemand, der mich fährt, so, weil ich will mich auch mit den Leuten nicht unterhalten, ich habe dann Kopfhörer auf und gucke aus dem Fenster oder mache am Handy irgendwas und er hat voll darauf bestanden, dass ich vorne einsteige, der sagt, ja komm vorne, ich so, okay, dann steige ich so eins, erste, was er macht, bietet mir so ganz penetrant so diese ganz billigen grünen Pfefferminzbonbons, die so mit so einem, die man so, mit so ganz viel Papier drum oder die man irgendwie normalerweise irgendwo hinterhergeworfen bekommt, ich so, nee, danke, nee, sicher, ich so, nein, okay, und dann fängt er an, fragt er so, rauchst du? Und ich so, ja, schon. Okay, stört sich, wenn ich rauche? Und dann dreht er sich während dem Fahren halt so eine Kippe und tut dann immer so quasi so ein bisschen auf die Straße gucken und immer mit einer Hand so ein bisschen nachlenken und dreht sich eine Kippe während dem Autofahren. Und ich so, was ist denn jetzt los? Und dann hat er gefragt, willst du auch eine? Ich mache jetzt extra den Akzent nicht nach, weil das ein bisschen, ihr wisst aber, glaube ich, was ich meine. Und dann so, ja, willst du auch eine? Und ich so, nee, danke und so. Und dann hat er immer so rechts aus dem Fenster gespuckt, so alle paar Meter.
Und so, das warte mal, rechts aus dem Fenster?
Also nee, also links Fenster? Aus dem Fenster, genau. Okay. Links aus dem Fenster.
Genau. An dir vorbei gespuckt, immer so.
Nee, der hat immer, aber das war auch kein richtiges Spucken, das war ein bisschen dieses Sonnenblumenkernspucken, aber der hat keine gegessen. Aber der hat immer so, und dann hat er diese Kippe geraucht, das war echt einfach so ein bisschen, alles so ein bisschen unangenehm. Der hat die ganze Zeit auch Smalltalk aufgezwungen und ich habe halt gar keinen gebockt, so ein Drehtag und ich war einfach nur müde und ich wollte einfach nur nach Hause. Und ich war trotzdem natürlich, bleibt man da höflich ein bisschen, dann habe ich ja drauf eingegangen, weil habe ich mir gedacht, komm, ich gehe jetzt lieber aus dem Smalltalk ein, weil dann ist, glaube ich, weniger anstrengend, als wenn ich jetzt sozusagen hier einen auf so awkward Stille jetzt erzeuge, weil ich jetzt unfreundlich werde, weißt du, ich meine?
Ja.
Und dann habe ich mit dem unterhalten und so und jetzt, worauf ich eigentlich hinaus will, jetzt kommt das eigentlich Unangenehme, dann haben wir so angehalten und dann sagt er so, bitte mach sie 5 Sterne, ne? Und ich so, ja, kein Problem, mache ich, hätte ich auch gemacht, weil ist mir einfach egal, so. Und dann bin ich so anstrengend und sage, mach mal hier. So, dann wollte das Handy sehen und wollte gucken, dass ich das auch mache, diese 5 Sterne ihm so gebe. So, ich habe mich richtig so wie eine Pistole in den Brust so gefühlt, so, mach mal, 5 Sterne. Und so, und dann war ich echt, es war ein bisschen wie mit der Bäckerin, so, habe ich es gemacht, bin rausgestiegen und habe mir den ganzen Heimweg so gedacht, ich hätte da eigentlich sagen sollen, nee, jetzt erst recht nicht, ich gebe dir jetzt, guck mal, ein. So, weil du scheiße bist. Aber habe ich dann, macht man ja dann doch nicht, ne? Weil ich dann einfach keinen Bock auf Social Awkwardness habe, dann sage ich halt lieber, ja komm, kriegst du deine 5 Sterne.
Kann man die Bewertung nicht nachträglich nochmal ändern?
Das wäre gut gewesen. Nee, oder halt noch benachrichtigt eine Bewertung schreiben, mit zuerst anfangen mit 3 Ausrufezeichen. Achtung, habe aus Versehen 5 Sterne, habe unfreiwillig 5 Sterne abgegeben. Achtung, Abzocke, dieser Mann unangenehm. So bla bla. Und dann so PS, aber Pfefferminzbonbons war lecker.
Da habe ich mich aber auch gefragt, ne, weil es fällt mir nämlich gerade ein, ich habe jetzt gerade mal geguckt, dass ich nämlich auch, ich habe bei Uber, ich habe das vielleicht 4 oder 5 Mal genutzt, habe aber trotzdem nur eine durchschnittliche Bewertung von 4,78. Das heißt, irgendwer muss mir nur 4 Sterne gegeben haben von 5. Ja. Ich frage mich, was ich da falsch gemacht habe.
Ja, das geht ja nicht, du bewertest dich ja nicht.
Nee,
aber warte mal, du hast eine Bewertung.
Kriegt man auch als Fahrer eine Bewertung? Falsch gemacht habe.
Zu wenig Trinkgeld.
Wie, warte mal, man kriegt als Fahrer auch eine Bewertung?
Ja.
Oh, ich guck mal selber nach, was habe ich denn? Oh, ja, das wusste ich gar nicht.
Habe ich zu wenig Trinkgeld gegeben, wahrscheinlich.
Warte mal, das muss ich jetzt, ich mach mal direkt die App auf. Wo sehe ich das denn? War da hier?
Wenn du auf deinen, oben links dann wird dein Name angezeigt, dann steht dann
ich habe eine 4,91.
Okay, dann bist du. Aber hat auch noch mal jemand nur 4 Sterne dir gegeben.
Ach, vielleicht habe ich irgendwie, kann gut sein, wahrscheinlich war ich betrunken.
Ja, bestimmt. Apropos fahren.
Hey Uber, ne, was geht? Hier. Schon krass heutzutage, ne? Keine Taxifahrer mehr. Der weiß schon, oh, der ist redegesellig, wie das heißt. Sorry, was meinst du?
Ich wollte gerade noch bei Karneval, ist mir eingefallen, dass ich es sehr niedlich fand, Nils, dass du, ich glaube an dem Donnerstag, wo du dann zurück in Berlin warst, so eine Instagram-Story aus der Badewanne gemacht hast. Und habe ich mir vorgestellt, wie das jetzt so dein erstes Bad nach Karneval ist und dann das ganze Wasser voller Konfetti und so ist. Was ich aber jetzt eigentlich sagen wollte, hin zum Uber und Taxischein. Nils, wie steht's in deine Fahrschulangelegenheiten?
Ja, da sind wir noch nicht so weit. Da gibt's noch nichts zu berichten.
Ist noch nicht gefahren, noch kein
Zimmer. Nee, noch gar nicht. Da muss ich euch leider noch alle enttäuschen, weil ich jetzt durch Karneval und den ganzen Gedöns noch nicht mehr zur Anmeldung gekommen bin. Also,
aber würdest du dich trotzdem bereit fühlen? Ich habe das ja versprochen, dir 3 Fahrschulfragen der theoretischen Prüfung zu stellen.
Ja, na klar.
Okay.
Das machen wir dann im großen Nils-Quiz, oder was?
Jetzt ist das große Nils-Quiz. Bitte den Jingle für Nils Fahrschul-Quiz.
Brumm, brumm, rang, rang, ding, 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 hup, hup, ah. Scheiße, ich war so gut bis, ah. Weil da hätte ich eigentlich jetzt noch so was sagen sollen wie Nils-Hup-Quiz, aber mein Gehirn war dann, das waren einfach zu viele gute Ideen, dann hat es gesagt, jetzt reicht's aber.
Cool oder Crash.
Ding, hup, hup, brumm, 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 brumm.
Das war eine tolle Sendung. Also, Frage Nummer 1.
Das gab's, okay, scheiße. Frage Nummer 1, okay. Aber es darf nur Nils bewerten.
Du darfst auch mitmachen, Donny. Kann natürlich sein, dass du dann danach.
Ich mach mal so, ich lass Nils den Vortrag. Oder hat er dann schon gelernt? Nee, das ist jetzt völlig ins Blaue rein. Oder was, die Antwort von Nils dann?
Kann natürlich, wenn du es falsch hast, Donny, sein, dass sie dir den Führerschein wieder aberkennen.
Das kann halt passieren. Ja.
Okay, das Risiko gehe ich ein.
Okay.
Du, wer Kloschüsseln ohne Norm kauft, der geht auch solche Risiken ein.
Also, Frage Nummer 1. Wie soll man schalten, um besonders umweltbewusst und sparsam zu fahren? Antwort A, Gänge bis in den oberen Drehzahlbereich ausfahren und dann schalten. Antwort B, so früh wie möglich hochschalten. Antwort C, so spät wie möglich zurückschalten. Wichtige Antwort, wichtige Info dazu, bei Fahrschultests sind immer mehrere Antworten
möglich.
Ich weiß es auf jeden Fall.
Ich bin ja noch nie mit Gangschaltung gefahren. Ich kenne das ja quasi nur theoretisch.
Ja, ist ja auch eine theoretische Frage.
Und das Prinzip ist mir auch noch nicht so hundertprozentig klar. Aber
so warst du in der Schule. Warte mal ganz kurz. So viel du jetzt gerade redest. So warst du in der Schule immer.
Ich lasse euch jetzt einfach
10 Minuten Content gefüllt
Und ich war auch mal Ich lasse euch gerade an meinem Stream of Consciousness teilhaben. Okay. Ich lasse euch gerade meine Gedanken, damit es nicht so langweilig ist und ich hier stumm vor mich hin überlege. Mhm. Ich glaube, also C ist auf jeden Fall richtig, also C würde ich ankreuzen.
So spät wie möglich zurückschalten, okay, ist eingeloggt.
Und A, ich glaube A und C.
Also du sagst A, Gänge bis in den oberen Drehzahlbereich ausfahren und dann schalten und dann C so spät wie möglich zurückschalten.
Das passt gar nicht zusammen, ne? Ich glaube A ist auch Quatsch.
Ja, aber warum hast du jetzt nochmal nachgefragt, Herr? Das war doch so schön eingeloggt jetzt hier, weil alle natürlich zu Hause mit Führerschein jetzt so.
Ja, aber jetzt, ich bin die Günter Jauch. Ich merke, da ist ein sympathischer Kandidat, den kann ich nicht bei der 50-Euro-Frage rausfliegen lassen.
Also
ist
natürlich B und C.
Korrekt.
Ja, da stand immer mein schwäbischer Mitfahrer, von dem es ja schon einige Anekdoten in diesen 50 Jahren Geisterbahn gab. Der hat bestand da auch mal drauf. Ja, immer so früh wie möglich. Du bist viel zu lange im dritten Gang, du musst schon vierter Neigang. Das ist 50er-Zone, vierter Gang. Hat er immer gesagt, vierter Gang in der 50er-Zone, wo normalerweise man ja locker im dritten Gang, ohne zu hoch durchzufahren, fahren kann. Hat aber gemeint, neu runterfahren, jetzt musst du hochstalten.
Ich finde auch, man merkt bei diesen Multiple-Choice-Fragen immer, dass mehrere Antworten richtig sind, wenn 2 Antworten sozusagen in dieselbe Richtung gehen, nur halt unterschiedlich, also nur genau gegensätzlich, so wie A und B, und eine dritte Antwortmöglichkeit dann nochmal einen ganz anderen Bereich tangiert, dann weiß man, okay, die muss schon mal richtig sein und eine von den anderen beiden muss es sein.
Ja. Ich finde es immer viel besser, wenn dann die Fragen, wenn es alles so, also wenn die falsche Antwort so alles im Bereich sozusagen wie bis zu den 500 Euro bei Wer wird Millionär ist, das finde ich mir viel lieber, wenn dann irgendwie die so hoch so früh wie möglich hochschalten und das andere, was C, was auch immer das war, und A ist dann irgendwie einen Clown einsteigen lassen. okay, aber dann trotzdem überlegen noch, warte mal, ein Clown einsteigen, da ist natürlich mehr Gewicht im Auto. Aha, okay. Mit so viel zu großen Schuhen, das ist auch so eine Illustration. Naja.
So, Frage 2 von 3.
Nee, weil ich mach für dich, Herr, und ich mach, bevor die Frage losgeht, mache ich für dich den klassischen blamieren oder kassieren Dings, dieses Ding.
Okay. Ich muss ja quasi 2 von 3 schaffen, ne?
Jetzt ist ja erstmal die Frage dran.
Führerschein. Herr Bogelberg.
Ja.
Das Bremslicht Ihres Fahrzeugs funktioniert nicht. Was kann die Ursache sein? A. Das Leuchtmittel ist defekt. B. Die entsprechende Sicherung ist defekt. Oder C. Der Füllstand der Bremsflüssigkeit ist zu gering.
Das ist ja, würde ich ja sagen, A, B und C.
Soll das eingeloggt werden?
Ja.
Ich bin jetzt dran. Ich sag mal, das sind die Fragen, weswegen ich durch die Theorie gefallen bin. Das sind so, das ist so, das ist für mich sowas von unverständlich formuliert. Ich check da gar nichts. Ich weiß es einfach nicht. Ich sag, kein einziges ist richtig. Ich glaub, oder A. Ich war, was hätte ich geraten? Ich sag A. Ich glaub, einfach nur A.
Nur okay, A. Du sagst nur A. Ihr seid leider beide falsch. Korrekt sind A, das Leuchtmittel ist defekt und B, die entsprechende Sicherung ist defekt.
Oh, ist das so? Ah, das hat nichts mit der Bremsflüssigkeit
zu tun. Hat nichts mit der Bremsflüssigkeit zu tun.
Ah, okay, interessant. Ja.
C, ein Clown hat Ihre Lampe geklaut.
Kommen wir nun zur alles entscheidenden dritten Frage. Meine persönlichen Lieblingsfragen bei der Fahrschulprüfung sind immer Drogenfragen. Deshalb ist die dritte Frage, was kann Haschischkonsum bewirken?
Oh, geil.
A.
Sie sehen Clowns.
A. Verbesserte Zeiteinschätzung. B.
Ja, klar.
B. Rausch mit Verwirrtheitszuständen und Depressionen.
Was?
C. Rausch mit gefährlichen Sinnestäuschungen und Herabsetzung des Reaktionsvermögens.
Ja gut, da kann man natürlich diskutieren, was man da ankreuzen sollte.
Ja, aber man muss, glaube ich, bei Drogenfragen von staatlicher Seite aus immer vom Schlimmsten ausgehen. Deswegen würde ich sagen B und C.
Das ist korrekt. Das ist korrekt. Herr Buckeberg, ich gratuliere Ihnen zum Führerschein. Sie haben bestanden.
Zum Drogenschein.
Zum Drogenführerschein.
Ich fände geil, wenn jemand so durch, ich hoffe, es gibt irgendwie schon mal einen auf der Welt, der durchgefallen ist durch die Theorie und genau bei der Frage, weil er einfach es nicht mit sich selbst vereinbaren konnte, sozusagen, dass eigentlich ja, es ist ja nicht automatisch, ist ja sogar bewiesen, dass es ja gegen Depressionen sogar helfen kann, Cannabiskonsum. Ich habe jetzt übrigens Dreadlocks, ne? Das habt ihr schon gesehen.
Ja, Donny, Mann.
Ja, Mann. Nee, dass irgendwie jemand irgendwann das halt nicht gemacht hat und trotzdem auf dem Test auch überall so geile, so falsch gemalte Hanfblätter so sind, so, ja, smoke it, legalized und sowas. So geile kleine Graffitis auch so, yeah, Bob Marley.
Gibt das handfrei. Und diese Karikatur von so einem Typen mit so einer Baggy-Pant und so einem Riesenjoint in der Hand.
Den liebe ich. Den liebe ich, den man so von unten quasi so sieht, ne? Der und dann oben so eine Mütze hat, genau.
Oder, ja, der hat so ein Adi-Hasch-T-Shirt.
Cool. Weißt du? Cool, wie die Karikatur von dem Jungen, der sich so umdreht und während der auf irgendwas draufpinkelt.
Genau. Oder der ist auch so in der gleichen Familie von, kennst du das, wo du so eine Mauer malst und dann so die Finger über der Mauer sind und die Nase? Ja, die Nase. Classic. Ich glaube, das war eines der ersten Sachen, die ich gemalt habe, wo ich dann dachte so, hey cool, guck mal, ich kann voll malen, so mit Tiefe und so.
Ja. Ich habe damals immer so eine Figur gemalt mit so ganz dicken Lippen, wo man dann die Nase draufsetzt, also die Lippen wie so 2 Schläuche malt, dann malt man da als Kreis so eine Nase drauf und dann darauf noch so 2 kleine Kreise als Augen und dann so Haare einfach so in die Höhe.
Magst du dich daran erinnern und das mal nachher doodeln und uns mir oder Herrn schicken, dann können wir das nämlich posten. Das fände ich einen witzigen Post, so quasi als visuelle Ebene. Wir müssen ja wieder wir haben ja schon so ein Meeting gehabt, wir müssen ja PR-mäßig. Hast du gesehen, neulich hat einer bei Facebook geschrieben, was ist denn mit eurem Twitter-Account los? Da war der letzte Post am 29.01.2020 und da dachte ich auch so, also Grüße gehen an dich raus. Das war bestimmt nicht böse gemeint, aber trotzdem dachte ich mir so, Alter, komm, halt die Schnauze.
Nee, wir haben jetzt ein Meeting gehabt, also das geht jetzt voran.
Also Q1, Q1 sind mindestens ein Wachstum von 15% und Twitter mindestens 100.000 mehr Follower angeplant.
Wir haben einen Stand beim Online-Marketing-Rockstars-Festival, kommt gerne an unseren Booth.
Genau, wir sind die mit den Megafonen, wir haben so umgehängte Megafone.
Und wir haben alle so ganz enge Overalls an.
Und wir haben so ein Planschbecken mit so Plastikbällen. Wir sind einfach crazy.
Ja, und unsere Hostessen sind natürlich Typen. Und die haben alle so viel zu hohe Absätze, so ganz hohe Schuhe. Und die sind immer, na, so stelle ich mir das gerade vor.
Wir bringen diese auch diese, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißen, Pox oder sowas, die, wo man, das war einmal zur Republika ganz, wo man seine Daten, seine Kontaktdaten drauf speichert und dann, wenn man die sich gegenseitig berührt hat, dann wird das übertragen.
Ich weiß ja nicht, wie und unser, unser, ich weiß ja nicht, ob es die Leute jetzt davon halten sollen. Wir können es ja vielleicht einfach sagen, Herm. Ich weiß, eigentlich ist es so ein bisschen hinter den Kulissen. Wir haben ja uns ja auch ein bisschen überlegt, was können wir denn für Gimmicks machen, gerade wenn wir halt auf so Messen gehen. Und so ein bisschen, also gerade bei OMR, ne, sind wir natürlich heiß, die Leute haben ja Bock drauf und so. Unser Stand ist ja wahrscheinlich auch ziemlich hot dann auch. Wir haben halt überlegt, ja, weißt du, heutzutage geben die Leute sowas, ne, so Pox oder USB-Sticks oder irgendwie sowas Cooles mit so in dem Goodiebag. Haben wir gedacht, nee, wir gehen um die Ecke. Wir haben natürlich wieder ausgekramt, diese alten, ich weiß nicht, ob ihr es da draußen noch kennt oder du, Nils, es gibt diese kleinen, sind so ein bisschen wie so münzgroß, die man so mit dem, mit so Flicken so gegeneinander schleudert, so, das ist wie so ein Spiel. Die kann man dann so sammeln, die sind so Puck-Dinger. Das haben wir gemacht, so Action-Pucks.
Cool, ja. Stimmt, ich erinnere mich ja.
Wie hießen die nochmal, die Dinger? Diese, weißt du, die war doch von Mattel. Jo, jetzt die von Mattel. Und dann die Kinder immer das so weggepuckt haben. Immer. Wie hießen das nochmal?
In Deutschland wurden die vor allem von Chupa Chups, deswegen diesen Chupa Caps.
Ja, aber Caps.
Ich glaube, offiziell waren das Pucks.
Pox, ja genau. Und das ist unser Ding. Und da ist einfach nur unser Logo drauf und du kannst dann so abpocken. So. Das ist cool.
Wir konnten, könnt ihr euch noch erinnern, als auf ProSieben diese Aktion gab, da musste man, glaube ich, die TV-Movie kaufen und da war dann so ein Sticker drin,
der den musste
man
so
zwei Wochen oben links auf den Fernseher kleben.
Klar, das hat doch sogar Herm neulich sogar getwittert, oder?
Ist das vorgestern super? Erst dran gedacht.
Ja.
An den Dotwin.
Aber die Idee von denen war, glaube ich, zu sagen, es gibt manche Sendungen, die den Dotwin aktivieren oder so.
Genau, dass man nicht umschaltet während der Sendung, weil das ist ein roter Punkt und dann war wie so ein kleines Film-Dings im Dotwin drin, was dann entwickelt wird, weil da war dann so ein roter Punkt, wo man das draufkleben musste.
Ich muss es kurz formulieren, für die Zuhörer da draußen, die vielleicht jetzt dir nicht unbedingt, also sind ja einige, also sind wenige eigentlich, die dir nicht auf Twitter, also sind wenige, die dir nicht auf Twitter folgen, aber selbst für die muss ich es kurz erklären, weil ich fand den Tweet so witzig und der ist 130% Herm war der. Ich weiß nicht genau, wie der Gang ging, auf so einem Sinne, dass du gefragt hast, so, kann ich diesen Windows jetzt abnehmen? Das war nicht so witzig, das wäre so typisch Herm, so, dass du den einfach 20 Jahre lang dran behältst und weil ich könnte ja was verpassen.
Ja, kann ja sein, weiß man nicht. Aber 130% Herm, ich biete eine exklusive Masterclass an, während an unserem Stand, weil ich habe jetzt seit einem Monat, baue ich Champignons im Keller an und kann dazu ein bisschen was erzählen. Hab so eine kleine Pilzkultur.
Heutzutage ist das Wort Masterclass auch so ein bisschen inflationär benutzt, habe ich das Gefühl.
Was?
Ja, ich habe das auch mal mich damit beschäftigt, weil ich da, ich glaube im ersten Jahr bei Rocket Beans für unsere damalige die Late Night Show Neue Deutsche Abendunterhaltung, da habe ich, glaube ich, da habe ich eine Matz irgendwie darüber gemacht und wollte das so verarschen, weil ich das so albern fand. Da gab es ein Video, das wurde mir immer wieder angezeigt von Steve Martin. Steve Martins Comedy Masterclass. Steve Martin ist halt so ein Urgestein der deutschen, der amerikanischen Stand-Up-Szene. Also der ist quasi für mich so ein bisschen eigentlich so der amerikanische Otto. Also es ist überhaupt gar nicht so mein Stil von Comedy, aber der hat, weißt du, der hat so ein Banjo und dann ist der so ganz viel körperlich auch und so, macht so Songs und sowas. Und das fand ich immer so albern, da habe ich mich ein bisschen damit auseinandergesetzt mit diesen ganzen Masterclass. Und das Ding ist, diese tatsächliche Firma, glaube ich, Masterclass oder was, die man immer so als Sponsored Post bekommt, je nach Cookie, ne, ihr wisst, ich kriege mittlerweile mehr so Kochshows, Kochshows angezeigt, weil natürlich die von Instagram wissen, dass ich immer so Essensposts angucke. Aber naja, das ist ein anderes Thema, dieses weirde.
Scheint mir auch ein gutes Thema zu sein.
Nee, diese ganze Cookie-Geschichte, die geht mir so oft die Nerven, ey, weil ich echt das Gefühl habe, Aluhut-mäßig, so, dass ich einfach abgehört werde die ganze Zeit. Aber egal, aber nee, ich habe das Gefühl, diese Masterclass, die gehen halt tatsächlich echt da. Also der Florentin hat mir, glaube ich, erzählt, dass er auch mal was für bezahlt hat für eine, ich glaube, das war so Screenwriting oder sowas. Und es war auch echt gut, meinte er. So, aber ich glaube, alles über diese Firma hinaus ist halt so ein Begriff, da kannst du davon ausgehen, das ist eigentlich keine Masterclass. So, Jottas Masterclass, glaube ich nicht, ist keine.
Na, die haben ja auch, also diese Original-Masterclass-Anbieter haben ja auch tatsächlich tolle Dozenten sozusagen, außer Neil Gaiman für Schreiben und sowas, also alles wirklich wahnsinnig erfolgreiche, tolle Leute. Und jetzt gibt es das auch auf Deutsch, jetzt gibt es ein paar Deutsche, die sowas auch gemacht haben, so einen Online-Masterclass-Service, wo nur so Deutsche, wo dann so Johann Lafer und so dir Kochen beibringen und sowas. Und das hat Heiner Lauterbach gegründet mit irgendwem zusammen.
Ach geil.
Und die Deutsche, der deutsche Anbieter, ich finde es so schlimm, heißt Meet Your Master. Das klingt schon so furchtbar, finde ich. Da hätte ich keine Lust auf eine Masterclass, wenn es heißt Meet Your Master.
Ja, es müsste eine Masterclass für Masterclass-Leute geben. Das wäre auch noch die Masterclass-Masterclass.
Das wäre auch so. Mich wundern, wenn es die nicht gäbe.
Das wäre so eine bestimmte, das könnte so eine Matz von Neo Magazin sein, so von vor 5 Jahren. Wo man immer noch eine Ebene, die Masterclass, Masterclass, Masterclass.
Also, aber ich glaube, da wird viel gefaked.
Da wird, ja, glaube ich auch.
Ich habe neulich übrigens einen sehr schönen Zusammenschnitt gesehen, auf YouTube einen Zusammenschnitt geguckt, von allen Auftritten von Ewan McGregor bei Craig Ferguson.
Ja.
Craig Ferguson, ein
ich
alter...
Ich lese sein Buch, ich habe sein Buch hier. Der alte Late Night, ach sorry, dass ich unterbreche, aber da werde ich aufgeregt bei Craig Ferguson, ich finde ihn gut.
Na, der ist toll, toller alter Late Night Talker, macht jetzt auch Stand-Up, ist nicht so, gibt es jetzt auf Netflix, muss man nicht um ihn gucken, nicht so richtig gut, aber die Late Night Show hat er ganz toll gemacht und der ist halt befreundet mit Ewan McGregor. Und jedes Mal, wenn Ewan McGregor kam, haben die nur völlig sinnlose Talks geführt und total Scheiße gebaut im Studio und das ist sehr, sehr sehenswert. Also auf YouTube geht so eine Stunde, so ein Zusammenschnitt, alle Ewan McGregor Performances bei Craig Ferguson. Sehr, sehr empfehlenswert.
Sein Buch heißt übrigens Riding the Elephant. Ich habe gerade geguckt, das liegt hier rum, neben meinem Bett sogar, als würde ich das lesen. Ja, man weiß ja nie, wer vorbeikommt. Ich habe es aber tatsächlich angelesen. Den finde ich ganz interessant. Der hat nämlich auch eine ganz interessante Geschichte, was ich überhaupt gar nicht wusste vorher. Der hat es ja auch wahnsinnig schwer gehabt. Der hat ja The Tonight Show gemacht, glaube ich, vor Fallon, oder?
Ja, ja.
So, und Fallon hat das dann übernommen. Aber der hat es relativ lange gemacht und der war immer sozusagen am Struggle mit den Ratings. Also der musste immer quasi kämpfen, dass er vom Durchschnittsamerikaner auch akzeptiert wird. Und das ist ja genau das Ziel von Late Night und Tonight Show und so, dass du genau halt sozusagen die mittlere Demografie triffst in Amerika. Also das ist halt, ist ja nicht nur für die Oberen gemacht, sondern es soll ja auch so für alle gemacht sein. So ein bisschen Mario Barth für Amerika. Aber natürlich auf einem ganz anderen Level. Und ich fand das ganz interessant, dass er in dem Buch auch in den ersten Kapiteln auch so ein bisschen erzählt, dass er richtig Drogenprobleme und Alkoholprobleme hatte, so bevor er überhaupt da hingekommen ist, wo er dann bei der Show war. Und eigentlich total, also ich finde sowas immer, also ich finde natürlich, ich will jetzt nicht sagen, dass es gut ist, wenn man solche Phasen durchmacht, aber ich finde es immer interessant von Leuten, die sozusagen sowas, über sowas hinwegkommen, über so problematische Phasen. Und dann sich zum Positiven entwickeln und irgendwie ihre Energie und ihre Probleme dann sozusagen umdrehen in gute Eigenschaften. Und ich glaube, dass in der Entertainment-Branche ist es eigentlich oft so, das Zünglein an der Waage, ob du das schaffst sozusagen. Sonst gehst du halt nur noch bergab oder du kriegst halt irgendwann auf die Reihe und machst da was Gutes. Und auch interessant an dem Buch, wo nicht das wie zu spoilern, aber ich kann es tatsächlich so empfehlen, so ich sag mal so eine 7 von 10 Empfehlung. Wenn 10 so eine maximale Empfehlung ist und 1 so kaufst nicht, würde ich eine 7 oder eine 6,5 von 10 machen. Ich fand auch interessant, dass er sehr ehrlich sagt, und ich kenne das so ein bisschen als, weil ich das ja hinter den Kulissen kenne von Late Night Show sozusagen, wenn man da als Redakteur arbeitet, dass er auch einfach ehrlich sagt, dass es halt wahnsinnig anstrengend ist, so eine Show jeden Abend zu machen und dass er teilweise gar keinen Bock hatte drauf. Und dann trotzdem muss er halt mit diesen Hollywood-Stars über ihre Promotion-Sachen reden und so. Ich finde es immer cool, wenn Leute dann, ja okay, im Nachhinein auspacken ist eigentlich auch ein bisschen lame, so, aber immerhin irgendwann auspacken, das finde ich immer wahnsinnig interessant zu lesen, solche kleinen so Gossips von hinter den Kulissen, finde ich gut.
Ich finde das auch immer sehr interessant, weil also gerade diese ganze Entertainment-Industrie, gerade in den USA, man hat ja immer so als Außenstehender gerne mal, wenn man damit nichts tun hat, so ja, die machen nur Witze, das ist ja keine Arbeit so wirklich, ne, das ist ja nicht anstrengend. Aber wenn du dann so siehst, gerade die ganzen Late-Night-Hosts, die dann irgendwie die ganze Woche da hocken und sowas und oftmals gehen die ja daran auch so ein bisschen kaputt, da sind halt eh alle krasse Workaholics und so. Und ich finde dazu den Conan O'Brien Podcast, den Conan Needs
Friends. Oh ja, der ist super.
Höre ich sehr, sehr gerne und das finde ich dann immer sehr interessant, wie die auch darüber reden, dass halt ganz oft sehr, sehr lustige Menschen, dass sie natürlich so lustig sind, weil sie sehr zerbrechlich sind und das finde ich mal sehr interessant, da so eine zweite Ebene dann zu bekommen und sowas, wenn die dann so über die Showbiz-Welt reden und so.
Ja, Conan kann ich übrigens auch empfehlen, also auch dir, Herr, falls du es noch nicht kennst, relativ neu das Video, es gibt ja diese Oxford Union auf YouTube, diesen, ich glaube, das ist so ein richtiger Kanal, das ist ja diese altehrenwerte Oxford-Universität, wo sie dann irgendwie interessante Persönlichkeiten in diese alte Halle da einladen und dann halt so Interviews führen oder Leute erzählen halt. Da ist er jetzt auch gewesen, da erzählt er auch sehr interessante Sachen und der ist ja sowieso super. Ich habe auch da zum Beispiel gelernt erst, ich wusste gar nicht, dass der auf Harvard, der war ja in Harvard und sowas, der ist ja eigentlich voll der hochintelligente Typ und sowas und der hat sich da, glaube ich, nicht reingekauft, sondern der kommt ja aus so einer jetzt nicht reichen Familie oder sowas. Das ist ja oft Harvard, glaube ich, auch so eine Uni, wo man halt so eher auch reinkommt, so ein bisschen durch Connections und sowas. Aber also Conan, ich bin ja eh großer Conan-Fan, du ja auch, Herm, glaube ich, und Nils hoffentlich auch. Ja. Conan ist super.
Conan O'Brien ist ja auch großer Gästeliste-Geistermann-Fan, er hat ja schon Herm getroffen.
Ja, stimmt, ja.
Ist extra dafür nach Deutschland gekommen und also wir stehen auch bereit, Donny und ich.
Ja.
Ja.
Aber ich glaube, das wäre so ein Mensch jetzt mal, der war ja auch, da gibt es auch diese Reisen von dem, finde ich auch so geil, der war ja auch in Irland in der Guinness-Brauerei und ich finde, es ist wahnsinnig schwierig und das ist eine ganz hohe Kunst, ich kann das zum Beispiel nicht und deswegen mache ich es auch ungern, wenn ich das mal in der Vergangenheit machen musste, sozusagen dieses, ich nenne es mal das Raab-eske oder Olli Pocher-eske, sozusagen diese, und Mikro, oder Nils Ruf war da auch immer gut drin, kann man jetzt sagen, was man will über Nils Ruf, aber das ist ja wahnsinnig schwierig, dieses mit dem Mikrofon losziehen und dann so schlagfertig sein so und klar, also ich wollte die jetzt nicht als positive Beispiele nennen, in dem Sinne, dass sie das jetzt super gut machen. Ich will eigentlich darauf hinaus, dass das halt Conan O'Brien, finde ich, so perfekt macht. Aber das ist trotzdem auch wahnsinnig schwierig, das zu machen. Und deswegen finde ich das so faszinierend bei Conan O'Brien, weil er das halt hinkriegt, das so zu machen, dass er die Leute schon ein bisschen verarscht und so auch auflaufen lässt, aber immer mit so einer sehr positiven Art, dass die Leute selber auch drüber lachen können. Weißt du, ich meine? So, der verarscht die schon und das ist ja das Witzige für unsere Zuschauer, aber halt auch sich so dabei auch ein bisschen selbst und so formuliert, dass die Leute auch selber so meinen, ja, da könnte ich eigentlich jetzt auch drüber lachen, weil das ist schon ein bisschen albern. So, das finde ich immer ganz gut.
Na, das hat in Deutschland so eigentlich nur Happe Kerkeling gekonnt. Der hat das auch so gemacht.
Ne piretirata. Ne piretirata. Aber ja, das stimmt. Happe Kerkeling hat echt geile Sachen gemacht auf jeden Fall früher. Es gibt doch diese eine, aber lustigerweise, dass du es gerade sagst, mir wird in letzter Zeit immer, vielleicht habt ihr das ähnlich, wir haben es ja oft jetzt festgestellt, dass wir die gleichen Cookies wohl haben oder die gleichen Sachen angezeigt bekommen bei YouTube. Ich krieg die ganze Zeit jetzt in letzter Zeit dieses Darüber lacht die Welt, die Sendung angezeigt. Kennst du noch dieses Darüber lacht die Welt?
Ja, aber krieg ich gar nicht angezeigt.
Ich krieg das immer angezeigt. Und da kam neulich wieder dieses Ding, wo Happe Kerkeling als so Vollassi verkleidet und als verhaltend bei Peter Imhof in der Talkshow auftaucht. Also, ja, geht mir am Arsch vorbei. Alter, scheiße, wo es halt eigentlich so um voll die schlimmen Sachen geht, wie irgendwie, keine Ahnung, häusliche Gewalt und sowas. Und das Publikum aber eingeweiht ist und immer so applaudiert, wenn er so ganz schlimme Aussagen macht und so. Mit seinem Fukuhila hinter der Wand so, ich komm gleich vorbei hier, du bist der Butterbirne, was soll das? War echt gut.
Ich habe neulich den Film zu seinem Buch, Der Junge muss an die frische Luft gesehen. Da habe ich gedacht, das sehr ist so ein Film. Nettes, ich kannte das Buch nicht, ich kann jetzt auch nicht viel zu seiner Jugend, dass das so ein nettes deutsches Popcorn-Kino ist, aber dann hat er mich richtig umgehauen. Ich war richtig sehr ergriffen von dem Film, kann ich sehr empfehlen.
Ja.
Toller Film, toller Hauptdarsteller, der kleine Junge macht das so unfassbar gut, das ist wirklich der Hammer.
Ja. Ja. Ich bekomme übrigens zur Zeit, apropos Cookies, ich bekomme bei YouTube immer Street Beefs angezeigt. Und zwar ist das so ein Kanal für so MMA, wo aber der so hinterhofmäßig ist. Dann bauen die immer sich mit so Gittern, so ein Boxring, so ein Oktagon, quasi immer so im Hinterhof auf und dann treten so Rednecks gegeneinander an und hauen sich da die Schnauze ein. Ist immer sehr interessant anzuschauen.
Ich frage mich nur, wie du das, warum du das, hast du wieder gegoogelt, Karate-Tricks oder was?
Ja, genau. Karate-Masterclass.
Der Herm guckt immer so Cage-Fights.
Ja, genau, und das
so,
ist ja dann
UFC
ist dann
so, und sowas, ja. Ne?
Ja. Nur halt mit so, das sind halt dann so Normales, die dann aber auch so langsam zu Stars werden, die haben dann natürlich auch mal so Namen, die sich geben und sowas und manchmal gucke ich das, weil ich es immer nicht fassen kann, was da alles passiert. Ja. Also einfach so, dass sie sagen, okay, also gerade auch bei den Amis, ne, da ist ja so Krankenversicherung so eh nochmal was anderes, wenn die dann einfach so sagen, okay, wir hauen uns jetzt hier die Schnauze ein. Und dann,
das wäre eigentlich die bessere Show gewesen, Pocher versus Wendler. Die hätten sich einfach die Schnauze ein.
Oh sonst Gott, Ich habe zwei Minuten geguckt. Ich habe, boah, das kriegt.
Ja, man hat halt einfach voll gemerkt, dass die sich die Sendung einfach in 2 Tagen irgendwie aus dem Ärmel gezogen haben. Oder, also nicht aus dem Ärmel, wäre ein Lob. Also irgendwie, da hat einfach vorne und hinten nichts gepasst. Aber ich muss die Laura von Tora hat es gut gemacht, finde ich. Man muss auch das Positive mal hervorheben. Ich finde, die ist eine gute Moderatorin, die das irgendwie gerockt. Man hat auch in ihren Augen so ein bisschen was Totes gesehen, im Sinne von, die weiß selber, dass das gerade scheiße ist.
Das Krasse finde ich aber, ne, man ist ja durchaus gewohnt, dass auf RTL Scheiß läuft, der einem auch sehr egal sein kann. Ja. Was auch in dem Fall so, was ich auch wirklich krass fand, war, wie viele Leute das geguckt haben. Das ja, ist klar. Ja, von der Zielgruppe, also was ist das mal, 14 bis 39 oder was, hat das so ein Viertel der Leute geguckt, ne, die vom Fernsehen lassen. Das finde ich so, oh.
Und von denen haben 90% auf jeden Fall noch riesen Red Dot am oben am Fernseher, glaube ich, dran.
Dot Win,
genau. Naja. .com, naja. .win, ihr wisst ja, wie es ist, Leute. Geht mal raus in die Welt und macht mal richtig Kohle jetzt, komm. Ganz einfach.
Okay,
komm. Macht mal, ja, ich rede auch mit den Zuhörern manchmal direkt so einfach. Hey Leute, geht mal raus und macht mal einfach, jetzt komm, mach Karriere. Scheiß drauf, komm. Let's go. Karriere leider ab, jetzt geht's hoch. Bück dich hoch, komm, jetzt geht's hoch.
Okay, cool.
Kleiner Karrieretipp von Donny.
Ja, das ist meine Masterclass. Ich sitze einfach nur da, die ganze Zeit übersetzt, wirst du, mach Geld, komm. Was soll das? Ja, aber wie soll ich ein Geld meinen? Ja, wie soll ich Geld? Und genau, immer die Fragen wiederholen. So, Ja, aber wie soll ich denn genau Geld machen? Ja, wie soll ich denn genau Geld machen? Wie soll ich denn genau machen? Einfach mach doch einfach Geld. Ja, geh doch raus da. Wo soll ich denn genau hingehen? Ja, wo soll ich denn hingehen? Ja, raus.
Das wäre eine super Masterclass. Ja. Jo. So, Freunde.
Ja, kann ich mir zum Abschied was wünschen von dir, Donny? Ich wünsche mir einen müden Ralf Möller, der jetzt gerne ins Bett möchte.
Ja. Ja. Ich bin ja richtig langer Tag. Ja, mal Sandmännchen an, ja. Mach ich halt, ja. TKKG, ja, ist geil. Tarzan, ja. Tarzan, hier muss auch ein bisschen trainieren, ja. Ne, hier, ja, Klöschchen.
Wie heißt er?
Klöschchen. Klöschchen, geh mal schlafen.
Und dann schnarcht er weg.
Ach, schön. Das war mir eine große Freude mit euch.
Ja, Dito.
Ich muss noch eine dringende Anmerkung für unsere Social Media Abteilung.
Okay,
Die Comicfigur, die ich damals immer gemalt habe, die heißt Fröni Frön.
Okay. Ja, schickst du uns einfach in der Gruppe, das posten wir dann dazu.
Ja, mach ich.
Ja, weil du musst ja jetzt, kannst es ja uns auch so später sagen. Wir sind ja hier.
Ja, die Abteilung nur, sind alle mal.
Nee, ich habe das, hab die gerade alle reingeholt, die Abteilung. Die hören, ja. Ich habe die auf laut gestellt, Nils, also wenn du noch irgendwas sagen willst.
Fröni Frön.
Ja.
Hey, das ist eigentlich aus Pyri geworden.
Ja, Pyri liegt gerade auf Eis. Okay. Weil jetzt ist ja das große Comeback von Fröni Frön.
Okay.
Da musst du auch Prioritäten setzen, weißt du? Ich habe ja nur zwei Hände und nur mit einer kann ich zeichnen. Ja. Ich kann nicht alles gleichzeitig malen.
Es klang halt gerade, als du gerade wirklich schon malst. Ja. Ansonsten, ne, bleibt mir natürlich zu sagen, ihr habt es ja schon gemacht, ihr beiden. Also erstmal bitte Shortcuts abonnieren, den besten, den wichtigsten YouTube-Kanal Deutschlands. Und danach meinen. Ja, machst du auch schon einen Kanal?
Dabsonizer heißt der.
Dabsonizer. Ne? Einfach bei YouTube eingeben. Donny O'Sullivan ist der erste Kanal, der auftaucht. Mittlerweile 15.000 Abonnenten. Ich sage euch, Wahnsinn. Es geht langsam. Es geht bald auf Projekt 2020 YouTube. Es läuft. Ich habe überall grüne Pfeile. Ist geil.
Geil.
Erfolgs. Deswegen, weißt du, geht einfach raus, macht's, Leute. Macht doch einfach Geld. Geht doch einfach raus, mach einen YouTube-Kanal. Aber wie lege ich denn das an? Ja, wie lege ich das an? Ja, anlegen halt. Ah, das ist mein neuer Lieblingscharakter, das könnte geil werden. So immer nur so, bei jeder Frage genau das, immer noch wiederholen. Na, okay, gut, naja, okay. Klar. Aber manchmal vergesse ich immer, dass ich dann laut rede, wenn mein Gehirn mir eigentlich, wenn ich eigentlich einen inneren Monolog führe, aber dann mein Gehirn das laut ausspricht.
Das merkt man dir aber eigentlich gar nicht an.
Nö, wirklich nicht, kann man echt nicht sagen.
Stell dir vor, man hätte so eine Eigenschaft, dass man immer nur innerlich lachen kann. Dass man aber voll witzig findet, aber immer nur im Kopf lachen kann. Das wäre auch voll weird.
Gibt doch mega viele Leute, die so sind.
Oh, das ist ja voll unangenehm. Die einen immer so angucken dann, aber so ganz so, als müssen sie so diesen Blick haben, als müssen sie gerade ganz dringend aufs Klo. Aber innerlich sind sie voll so. Aber die Augen halt nicht. Naja, Leute, komm.
Leute, hier, was
haut rein. Scheiß, ne?
Alles klar.
Das war's.
Ich muss los zu meinem
Fett. Folgt uns auf allen Kanälen und bleibt einfach geile GLG.
Diese Woche machen wir richtig Atos. Power auf allen Kanälen. Das ist hier, die Social Media Abteilung steht hier. Die geben sich ja Fives, die haben das versprochen. Jeden Tag geile Updates.
Hashtag Powerwoche.
Fröni Frön.
Hashtag Fröni Frön. Und ihr seid auch mal gefragt da draußen. Postet doch auch mal auf Twitter oder so ein paar Sachen irgendwie mit uns. Vertag doch mal irgendwie Gäste ist der Geist über den Account und vielleicht irgendwie habt ihr ein paar nette Worte oder vielleicht am liebsten nette Worte, genau. Vielleicht, also retweeten würden wir jetzt nicht unbedingt, wenn es dann irgendwie heißt, ihr habt einen letzten Post gemacht, 29. Obwohl, das würde ich tatsächlich als erstes retweeten. Aber ja, nee, aber macht doch mal ehrlich. Postet doch mal was. Ich persönlich freue mich wirklich immer, wenn wir irgendwie namentlich getaggt sind und Leute irgendwie sagen, die neue Folge hat mir sehr gut gefallen, ich hatte eine scheiß Woche und jetzt habe ich eure Folge gehört, jetzt geht's mir gut und das mag ich immer, freue ich mich drauf. Dann könnt ihr gerne öfter machen, Leute. Spread the love, spread the GLG-Love.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
Geil, also.
Ich auch nicht.
Okay.
Glaube ich.
Also, ciao, Leute.
Leute, bis zum nächsten Mal,
Leute.
Tschüss.
Tschüss.
Gästeliste Geisterbahn.